Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 335 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Andrea präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, wir sprechen heute natürlich, wenig überraschend, über das 2:2 gegen den FC Schalke 04 und die Frage, ob das jetzt die erhoffte Antwort war auf den Auftritt in Offenbach oder ob das vielleicht eine Kategorie ist, die gar nicht trägt. Wir schauen voraus auf das Nürnberg-Spiel. Da bin ich ganz gespannt, was Thomas da vielleicht für einen Take hat, was mit dem Trainer zu tun hat. Werden wir gleich besprechen und haben natürlich wieder einen bunten Strauß an Sachen drumherum. Hallo Thomas, grüß dich.
Hallo.
Hallo.
Ich grüße.
Grüße. Und wir senden an die Kollegin Kerstin ein ganz herzliches Gute Besserung und so nach Magdeburg, die heute passen muss, weil sie gerade so ein bisschen out of order ist. Und da hoffen wir natürlich, dass das schnell wieder sozusagen bergauf geht. Also liebe Grüße an der Stelle und come back stronger sozusagen. Genau. So, Herr Thomas, wir haben ja diese lustige neue Kategorie hier eingeführt. Welche? Nämlich FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme.
Ach so, ja.
Hast du was aus dem Kopf? Sonst habe ich zwei Sachen.
Nee, dann mach du die zwei Sachen, die du hast, weil ich müsste jetzt irgendwie länger ein bisschen überlegen.
Ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, ob das eigentlich in die Kategorie Neuigkeiten fällt oder ob das nicht vielleicht auch eher was für Sonstiges wäre, aber ich habe es jetzt hier mal aufgeschrieben. Ich möchte was Lobendes sagen. Wir meckern ja ganz viel, aber ich glaube, hier ist heute auch mal Lob angesagt, nämlich für den Umstand, dass der FCM auf dem einzigen Social-Media-Kanal, den ich verfolge, nämlich bei WhatsApp, jetzt am Wochenende auch einiges zu den Frauen gemacht hat. Das fand ich sehr cool. Ich fand auch sehr cool, dass der Club auf Kritik, die offensichtlich auch aus mehreren Ecken kam, jetzt nicht nur von uns, auch reagiert hat. Da gab es dann auch irgendwann mal nochmal so ein Posting, so von wegen, ja, wir werden jetzt auch an den Spieltagen mehr zu den Frauen machen und so weiter. Das finde ich cool. Also vielen Dank dafür. Daumen hoch. Und ich fühlte mich jetzt am Wochenende zumindest auf dem Kanal mit den entsprechenden Infos auch gut versorgt. Also das war schön, freut mich und darf gerne so bleiben. Das war so die eine Sache. Und die andere Sache, da bin ich jetzt aber gar nicht so richtig sicher, ob das überhaupt noch wirklich so 1000% aktuell ist, aber da geht es um das Thema Wechsel und den Umstand, dass unser großer Trainer, Chefmeister, ja jetzt irgendwie hat verlauten lassen, dass Cheka, Neuenberger und Ito wohl bleiben sollen. Und insbesondere bei Jason Cheka, das ja schon irgendwie meiner Wahrnehmung nach auch ein größeres Diskussionsthema ist. Ne? So, oder wie, also nimmst du es auch so wahr oder läuft das bei dir so ein bisschen durch?
Ach. Letzteres tatsächlich. Also, wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, erste Folge oder letzte Folge der letzten Saison. Ich bin an einem Punkt, wo es mir echt scheißegal ist, wer kommt, wer geht, es ist mir wirklich egal.
Okay.
Von daher, wenn da Spieler gehen wollen, dann soll das so sein und wenn sie bleiben müssen, ja, solange das alles auf einer vernünftigen Ebene passiert und das alles vernünftig kommuniziert ist in beide Richtungen, ist mir das echt völlig egal.
Okay, aber jetzt scheint es ja hier, also zumindest bei Cheka scheint das ja hier nicht so der Fall zu sein, also da gibt es ja offensichtlich schon einfach einen unzufriedenen Spieler. Das war ja, gab es ja heute nochmal einen Volksstimme-Artikel, wo das irgendwie drin stand. Und was ich da halt interessant finde, ist, dass es so ein bisschen Ahmed Arslan-Vibes hat. Also offensichtlich, dass da eine Vorgehensweise ist, mit wechselwilligen Spielern irgendwie so kommunikativ merkwürdig zu verfahren. Also mir stößt das schon auf, ne? Weil man ja irgendwie Vertrag verlängert hatte vor einiger Zeit so und der jetzt so komplett raus ist und auch so richtig offensiv dolle raus, also über Schalke sprechen wir ja nachher nochmal, dann frage ich mich halt schon, okay, also wenn du einen Spieler offensichtlich ganz offensiv nicht einsetzen willst, warum kann der da nicht gehen? Weißt du, weil wir haben 700 Leute im Kader und dann verstehe ich irgendwie nicht, warum man dann sagt, nee, der ist ein ganz wichtiger Spieler, alle die Spieler, die gehen wollen, die sind total, mega, hyper, super dolle wichtig und wenn du sie dann bringen kannst, bringst du sie nicht so. Das raff ich nicht, das check ich nicht und das finde ich irgendwie, naja, in der Außenwirkung, Außendarstellung nicht schön. So, irgendwie.
Ja. hast den Punkt. Nee, hast du definitiv einen Punkt, aber sollte ich mich dann. Ja, wie gesagt, es ist wirklich bei mir.
Ja, alles gut. Alles gut, ich merke schon, bist du jetzt nicht so anschlussfähig, das ist ja nicht so schlimm.
Nee, tatsächlich nicht. Also.
Dann verfolgen wir das schriftlich im Discord und in den Medien weiter. Ist ja sowieso, ich glaube sowieso auch, dass da viel im Moment noch so ein bisschen Geklapper ist. Also der letzte mögliche Wechselzeitpunkt ist doch irgendwie am 30. 30. oder 31. Ne? Haben wir
genau.
Nur, ich glaube, ich frage das jede Folge. Aber auf jeden Fall, wenn wir nächste Woche aufnehmen, dann wissen wir auch definitiv erstmal den Kader bis zum Winter. Und was ich sagen will, ist, dass möglicherweise ja auch alles ein bisschen so Manöver sind, ne? Um dann halt dann auch irgendwen zu irgendwas zu bewegen oder so. Und ich denke mal, wenn dann da irgendwann der Hammer gefallen ist, dann
am 30.
30., ne, genau.
30. 30. Ja.
Genau.
Na, das schließt das um 20 Uhr.
Genau.
Am 30. um 20 Uhr.
Genau, dann können wir das ja nächste Woche nochmal aufgreifen und dann hoffe ich, dass Kerstin da wieder fit ist, weil genau, ich jetzt gelernt habe, mit dem Thema brauche ich dir auf jeden Fall nicht nochmal kommen. Hier so,
Nein, so ganz so krass ist es, ist es auch nicht. Ich bin halt nur weit weg davon, dass mich das noch irgendwie so sehr tangiert, dass ich mich da so richtig reinsteigern kann. Das ist
ja okay. Ja, okay, das stimmt. Also, das geht mir auch so tatsächlich. Und mir geht es in dem Moment tatsächlich, glaube ich, eher auch gar nicht so sehr um die Personal, also um die Person, Jason Shaker als solche, obwohl es für den natürlich trotzdem irgendwie, glaube ich, eine Kacksituation ist, sondern eher so ein bisschen um die Frage, wie unser Verein da nach allem, was wir wissen können, sozusagen agiert. Und wir wissen, glaube ich, naja, so 1% von dem, was da wirklich läuft, weil wir bei den Gesprächen ja auch nicht dabei sind und so weiter, aber ein gewisses Unbehagen bereitet mir das eben schon. Aber genau. Gut. Das waren meine zwei Neuigkeiten an der Stelle. Wir kommen, glaube ich, auf beides nochmal so ein bisschen zu sprechen im weiteren Verlauf. Und dann wären wir auch schon beim Nachwuchs. Da fange ich jetzt mal hinten an, weil es einfach Berichtspunkte sind. Also die U17 hat am dritten Spieltag 2-2 gegen Wolfsburg gespielt. Die U19 hat 1-3 bei Union Berlin verloren nach einer 1-0 Führung. Aber die U23 hat 4-0 gewonnen und ich habe es tatsächlich geschafft, da hinzufahren nach Ludwigsfelde und habe mir die U23 mal sozusagen in live und in Farbe angeguckt und das war interessant tatsächlich aus ganz verschiedenen Blickwinkeln heraus sozusagen. Zum Beispiel lief da neben sehr, sehr vielen anderen Leuten, schöne Grüße, ich nenne jetzt keine Namen, aber es war cool zu schnacken mit dem einen oder anderen auch im Publikum aus der FCM Fanszene sozusagen, lief auch André Kilian dort rum, ne, unser Co-Trainer. Und ich weiß nicht, wie stellst du dir einen Co-Trainer der Profis vor bei einem U23-Spiel? So.
Hä?
Was würdest du denken, was er da treibt, sozusagen? Also ist das jemand, der einfach sozusagen entspannt ein Bierchen trinkt und so, oder ist das irgendwie ein Scouting-Job oder wie?
Na, ich hoffe doch, dass er die Spieler ein bisschen genauer beobachtet, die schon so eher in Richtung erste Mannschaft tendieren auch.
Ja, okay. Das hätte ich auch gedacht.
Die Erwartungen hätte ich da schon, ja.
Das habe ich auch gedacht. Und jetzt war es aber so, dass also unser Co. da eben auch irgendwie ja relativ leger so ein bisschen mit auf der Tribüne saß. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen Rahmenhandlung dazu erzählen. Also das Stadion in Ludwigsfelde kann ich empfehlen, kann man besuchen. Ist schön, ist das Waldstadion, ist eine schöne Anlage mit einer neu gebauten Tribüne und so weiter, unter die wir uns dann auch alle zwängten, weil es ja sau heiß war und sehr, sehr sonnig. Und unter anderem war eben auch unser Co-Trainer dort. Der hatte aber, und ich habe dann halt immer so, also ich hatte dann so die Erwartung, naja, der wird doch was, weiß ich nicht, was zu schreiben dabei haben oder irgendwie ein Tablet oder irgendwie so. Und da konnte ich jetzt aber nicht erkennen. Also die ein paar Male, die ich ihn da gesehen habe, war er halt da, guckte so ein bisschen zu und schnackte so, aber sah jetzt nicht so aus, als würde er jetzt akribisch mitschreiben oder so. Das fand ich erstmal interessant. Einfach nur als Beobachtung, kann und will das nicht werten, weil ich mich mit ihm jetzt auch nicht unterhalten habe oder so. Aber das fand ich auf jeden Fall erstmal spannend. So, und genau, ansonsten kann ich zum Spiel berichten, dass das eine sehr einseitige Geschichte war. Also FCM, wie gesagt, gewann 4-0. Ich habe 3 Tore gesehen. Ich bin dann ein bisschen früher abgehauen, weil ich dann mit der Familie noch ins Freibad wollte. Und bin dann, glaube ich, in der, weiß ich nicht, 88. Minute oder so, habe ich mich da getrollt. Aber das war, fand ich schon auch in der Höhe verdient am Ende. Und ich habe dann so ein bisschen, ich habe einfach viel gequatscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, den einen oder anderen dann traf. Und habe aber dann auch schon mal so ein bisschen versucht, so auf die Leute zu achten. Naja, genau wie du sagst, ne, die halt vermeintlich an der ersten Mannschaft dran sind. Also Emil Cuhinha hat durchgespielt als Mittelstürmer, hat auch ein Tor gemacht. Dann Eldin Djokovic hat gespielt. Er spielte den linken Innenverteidiger neben Tarek Chahed, was ich ganz interessant fand. Und Pjanić Jomba hat auch gespielt. Der hat sich aber verletzt, also in der ersten Halbzeit schon. Und ja, also wie gesagt, ich habe da, das war also war tatsächlich also ein bisschen für mich so eine Veranstaltung zum Schnacken am Ende. Aber so richtig dolle, soll ich mal sagen, also jetzt aufgedrängt im Sinne von, boah, da war jetzt ein Spieler auf dem Platz, der so viel besser war als alle anderen, hat sich mir ja jetzt keiner, ne? So, und was ich bei, also zwei, drei Beobachtungen vielleicht noch, was ich bei Cuhinha ganz spannend fand, war, der war körperlich, also ne, der hat schon einen Körper, ist schon ein Mann wie ein Baum auf jeden Fall. Was mir bei dem aber aufgefallen ist, ist, dass der so, wie soll ich das mal sagen, also relativ wenig antizipiert hat so, sondern irgendwie immer so drauf gewartet hat, dass er, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, dass er sozusagen da angespielt wird, wo er gerade ist. So, weißt du? Und es gibt ja manchmal so Spieler, die dann eben so Räume suchen und irgendwie Laufwege machen und so weiter. Und das ist mir jetzt nicht so sehr aufgefallen bei ihm. Und ich dachte so die ganze Zeit so, irgendwie fehlt da so eine Dimension im Spiel. So, ich weiß nicht, also weiß nicht, ob das irgendwie klar wird, aber irgendwie dachte ich so, beweg dich doch mal in den Raum. So halt. Und hat er jetzt nicht so viel gemacht, war vielleicht auch der Wärme geschuldet, weiß ich nicht. Naja, und dann habe ich mich gefragt, wie gesagt, jetzt spielt ja Pjanić Jomba rechts in der U23, ne? Und das ist doch eigentlich auch die angestammte Position von Djokovic, oder nicht? Oder? So, naja, und der muss jetzt aber, also der soll sich ja nun in der U23 empfehlen für die Profis und spielt dann aber Innenverteidiger. Ist ja auch maximal schräg für ihn, so,
Jo.
weißt du? Irgendwie.
Jo.
Das wiederum hat er aber gut gemacht. Und genau, letzte Beobachtung noch, was mir auch aufgefallen ist, der Elisio Wiedmann hat gespielt, der war ja auch mit im Trainingslager auf dem Flügel. Der hat mir gut gefallen. Also bei dem, also das fand ich schon cool, der hatte schon ein paar coole Aktionen. Und die U23 hat dann auch, ja, also einfach viel über die Flügel gemacht und probiert. Ich glaube, das zweite und dritte Tor sind dann auch entsprechend so gefallen. So, also das hat sich schon, das konnte man sich schon angucken. Und es gab, naja, es gab so zwei, drei Umschaltsituationen für Ludwigsfelde, die mich sehr, sehr, sehr daran erinnerten, wie unsere erste eben spielt. Also auch da gab es Parallelen und ja, zwei schöne Abschlüsse von Ludwigsfelde so über links, die dann vom Keeper, also einer wurde vom Keeper schön vereitelt, das andere Ding ging drüber. Aber da gab es schon so kleine Déjà-vus zu dem, was unsere erste eben spielt. Also hoch, also standen ganz, ganz hoch, dolle weit aufgerückt. Und wenn der Gegner dann den Ball mal stibitzen konnte und schnell umschalten konnte, wurde es eben auch direkt gefährlich, ne? Also das war schon auch so. Ja, ansonsten, wie gesagt, schöner Ausflug, schönes Stadion. Also wer mal in Ludwigsfelde ist und Gelegenheit hat, dann ein Punktspiel mitzunehmen, und vielleicht so dem Groundhopping nicht ganz abgeneigt ist, sollte da mal vorbeifahren. Im Waldstadion, das kann man machen. Genau. Ja, ansonsten, statistisch kann man sagen, also wie gesagt, wir haben 4-0 gewonnen, wir sind jetzt Tabellenführer in der Oberliga mit 7 Punkten, und die 7 Punkte haben auch Halle 96, Wismut Gera, Auerbach und Bischofswerda. Also zeichnet sich ab, wie in der letzten Saison auch, dass man erstmal da oben so ein paar Mannschaften hat, die sich da so ballen, und mal gucken, wann sich dann da die Spreu vom Weizen trennt, entsprechend. So, soweit mein Bericht zu dem Thema.
Ja,
Ja,
schön.
nicht wahr? Finde ich auch.
Ja.
Gut, dann können wir uns noch kurz den Frauen widmen, die ja, also ihr Heimspiel gegen Erfurt mit 0:1 verloren haben. Und da haben wir eine Zuschrift bekommen von einem Hörer von uns, auch Unterstützer, vom Lars nämlich. Schöne Grüße und vielen Dank. Und es war ja letzte Woche so ein bisschen die Frage, wie jetzt eigentlich bei den Punktspielen der Damen unter FCM-Flagge jetzt im Prinzip so das Ambiente ist, ne? Und was da so gemacht wird. Und wenn es für dich okay ist, würde ich die Mail von Lars einfach mal vorlesen, so, weil da schon einfach, ja, weil das, glaube ich, den Tag und den Spieltag da ganz gut beschreibt, ne?
Dann
So,
mach.
genau. Also, er schreibt. Und ich glaube, er hat auch schon viele Spiele des MFFC auch gesehen und schreibt halt hier, da im Grunde die ganze Infrastruktur des MFFC mit rübergenommen wurde, hat sich auch am Spieltagsablauf wenig geändert. Die FCM-Hymne lief aber auch bei diesem Spiel nicht. Welche Gründe das hat, erschließt sich mir nicht, sagt er. Genau. Und dann schreibt er noch, die erste Männermannschaft, der zeitgleich spielte, habe ich mir schon im Vorfeld wenig Hoffnung gemacht, dass sich jemand vom Club im Germer sehen lässt. Diese Hoffnung habe ich auch für zukünftige Spiele nicht wirklich. Beim abgehaltenen und vom Club kommunizierten und beworbenen Probetraining hat sich ja auch niemand blicken lassen, schreibt er. Genau. Ja, pünktlich zum Spiel gab es aber immerhin den ersten Schal der Frauen zu kaufen. Da der Lars in Sachen Merch aber eher zur Kategorie mir egal gehört, ist er vielleicht nicht die objektivste Quelle. Er schreibt aber, den Schal finde ich in seiner Optik leider absolut erbärmlich. Und der sieht so aus, als hätte der Praktikant 5 Minuten vor Torschluss den Auftrag bekommen, mal kurz was zusammenzuschustern. Und dazu kommt, dass ich die Aufschrift Magdeburger Mädels für erwachsene Frauen persönlich recht abwertend finde, aber das ist eine rein persönliche Sicht auf die Dinge. Gut, okay, das ist Geschmackssache. Um aber auch zwei positive Dinge zu benennen, sei hier erwähnt, dass die Kartenpreise stabil geblieben sind und der Verein den Verantwortlichen der Frauenabteilung hier freie Hand bei der Preisgestaltung gegeben hat. Da hatte ich nach dem Pokalspiel schlimme Befürchtungen, die aber damit zumindest vorerst ausbleiben. Und die zweite positive Sache, die hatte ich vorhin auch schon kurz mit eingeflochten, betrifft die junge Frau, die den Social Media Auftritt, als auch die Öffentlichkeitsarbeit der Frauen innehat und auch den WhatsApp-Ticker betreut hat, was an dem Tag wahrlich keine leichte Aufgabe war. Sehr nette, freundliche und immer ansprechbare Person. Also auch an der Stelle nochmal großes Lob. Zahlende Zuschauer waren übrigens 83 und mit den Jugendspielerinnen, die nach und nach eintrudelten, dürften es letzten Endes so rund 130 Zuschauerinnen gewesen sein, womit man den normalen Schnitt der letzten Jahre trotz des Schalke-Spiels erreicht hat. Das zeigt, dass die Frauen auch jetzt schon einen festen Stamm haben bzw. hatten. Er ist natürlich jetzt nicht sonderlich groß, aber immerhin gibt es ihn. Genau, also das waren so die Eindrücke von Lars. Ja, fand ich cool. Also vielen Dank. Spielbericht gibt es online, werde ich auch verlinken. Ist auch auf der Homepage zu finden, wenn man sich ein bisschen durchklickt. Ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie oft du auf unserer Homepage bist, aber einen Reiter FCM Frauen habe ich da noch nicht gesehen. Da muss man sich irgendwie über alle News oder so, muss man sich da, glaube ich, ein bisschen hinklicken. Ich gucke jetzt gerade noch mal live. Wenn man auf die Homepage geht, lächelt mich erstmal Matze Niedung an, der im Podcast war. Aber genau, wenn ich da auf News gehe und dann auf die Kategorien, da sehe ich die Frauen einzeln abgesetzt halt nicht. Aber vielleicht ist das ja eine Sache, die noch kommt. Genau, ja. Nächstes Spiel der Frauen ist dann in Dresden am 1.9. um 14 Uhr beim ersten FFC Fortuna Dresden. So. Und damit können wir zum Schalke-Spiel kommen, wenn du magst.
Oh ja.
Wie wollen wir anfangen? Lukas Mertens und Isabel Gose war ja vorm Spiel, ne?
Ja.
Diese Ehrung. Fangen wir doch damit mal an. Wie war das so? Aus deiner Sicht. Ich habe ja da einen Take, aber
Ja,
mach mal du.
grundsätzlich erstmal gut, dass man das auch würdigt, dass da bei Olympia, dass die beiden eine Medaille geholt haben. Das finde ich sehr, also sehr positiv, dass man das beim FCM so auch nochmal gewürdigt hat in dem Rahmen. Das hat mir so im Großen und Ganzen gefallen. Was ich dann so ein bisschen, ja, nicht so schön fand, ich meine, auch eine Bronzemedaille ist eine Medaille. Und ich fand, die Isabel Gose kam dafür meinen Geschmack ein bisschen zu kurz.
Ja, ein bisschen dolle zu kurz, finde ich sogar.
Und klar, Lukas Mertens, weiß man, er ist auch öfter mal im Stadion, bei Isabel Gose weiß ich es jetzt nicht. Von daher vielleicht auch deswegen, aber ich finde schon, also auch der Isabel Gose hätte man, glaube ich, ein gerahmtes Trikot schenken können. Da hätte es nicht nur ein Blumenstrauß sein müssen. Weil auch eine Bronzemedaille bei Olympia ist ein Riesenerfolg und ja, sie kam mir da ein bisschen zu kurz in der ganzen, Thematik. Allerdings fand ich, dass man das gemacht hat und auch im Großen und Ganzen, wie man es gemacht hat, jetzt mal davon abgesehen, fand ich, war schon ein guter Rahmen.
Ja, fand ich auch, also unterschreibe ich dir genau so, ging mir ähnlich. Und ich fand es, also eigentlich ist das ja schon geil, ne? Also so, da kommen die dann sozusagen nochmal in die Kurve, werden dann halt nochmal ordentlich gefeiert. Ich glaube, das war dann auch, also für den Lukas Mertens auf jeden Fall, glaube ich, richtiger Gänsehautmoment. Für mich irgendwie auch, weil ich das schön finde, dass man dann eben da auch sportartenübergreifend einfach sozusagen dann auch nochmal vor dem Hintergrund der Stadt sich da nicht nehmen lässt, da halt nochmal gemeinsam zu feiern. Ich fand das schön und ja, genau, also alles das, was du sagst zur Bronzemedaille und zur Adäquatheit und Gleichwertigkeit, genau, stütze ich auch. War aber auf jeden Fall wieder ein schöner Moment. Genau. Ansonsten, ja, geht das Spiel halt 2-2 aus. Und ich habe mich halt, also wir haben uns ja im Stadion dann schon auch irgendwie unterhalten. Und naja, die Frage war ja so ein bisschen, war das jetzt die erhoffte Reaktion nach dem Offenbach-Spiel? Und ich war dann so ein bisschen erstaunt, muss ich ehrlicherweise sagen, dass viele das so empfunden haben. Also bei den Kollegen vom MDR, hat sich ja Guido, glaube ich, auch in die Richtung in die Richtung so geäußert und ich bin da nicht ganz so auf der Seite, weil ich irgendwie so denke, naja, wenn du in einem Heimspiel nach so einem Auftritt, und jetzt korrigier mich bitte, aber irgendwie glaube ich, also 30 Minuten lang erstmal gar keinen Schuss aufs Tor abgibst, also Ball, der auch aufs Tor kommt, so, dann ist das irgendwie, also ich habe mir, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch irgendwie andere Vorstellungen, aber ich hätte mir jetzt unter einer Reaktion auf das Offenbach-Spiel schon noch mal was anderes, also irgendwie was anderes erhofft oder so, aber weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu, ist das jetzt Erbsenzählerei oder so, keine Ahnung, aber es kam mir schon so vor, dass die Mannschaft hat sich bemüht, war alles gut, so, aber irgendwie, ja, war mir das nicht Reaktion genug. So, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Wie ging es dir damit?
Ähnlich tatsächlich. Ich fand, die erste halbe Stunde war schlecht. Also Ballverluste, Aufbau, Fehlpässe im Spielaufbau. Ich habe da nichts gesehen, was da irgendwie ein Unterschied zu Offenbach war. Und deswegen war mir das mit der Reaktion auch, weiß ich nicht. Also das 1-0 fällt auch durch einen Ballverlust, der so nicht sein muss. Dann das Ganze führt dann zu einer Verkettung von ganz vielen komischen Umständen. Also was Jean Igoné da hinten treibt, in der Szene, ist mir heute noch ein Rätsel. Also erst rennt er von seinem Gegenspieler weg, dann hebt er einen Arm. Weiß nicht, ob er auch abseits spielen wollte oder ob er irgendwas anzeigen wollte, keine Ahnung. Auf jeden Fall lässt er ihn da in ganz in Ruhe einen Ball annehmen, noch mitnehmen in den 16er, dass er dann noch aufdrehen kann und lässt, ja, und stellt sich dann auch, finde ich, ziemlich schwach an das Tor, gut, kann man Dominik Reimann keinen Vorwurf machen, der geht hinten genau neben den Pfosten. Ja, dann stehst du halt, und dann steht es halt, ja, man kann ja schon auch sagen, so ein bisschen aus dem Nichts, wobei Schalke bis dahin, glaube ich, auch schon ein, zwei gute Spielzüge hatte, dann in der Phase. Wo wir dann auch, ich will nicht sagen Glück hatten, aber wo wir es hinten dann noch gerade bereinigt kriegen. In der Szene dann nicht, und dann liegst du 1-0 hinten, und ich fand auch dann, was danach dann kam, gerade auch ein Mathiesen und ein Heber, was die anderen Fehlpässen gespielt haben, über 3-4 Meter zum Gegner, oder Heber, wo er da quer zum 16er läuft und dann den Ball verliert, was dann zum Glück keine Folgen hat, weil die Schalker sich dann auch ein bisschen glatt anstellen in der Szene. Also ich habe da nichts von Reaktionen gesehen, oder weil das genau die gleiche Scheiße war, die in Offenbach stattgefunden hat über weite Strecken. Von daher teile ich das halt auch nicht, ja, so, dass da jetzt zwingend eine Reaktion sichtbar war.
Naja, zumindest am Anfang nicht, ne? Also ich fand dann schon, zweite Halbzeit schon, ja, war schon gut. Also sie kam dann besser rein.
Wir sind ja noch in der ersten Halbzeit.
Genau, sie kam dann schon noch besser rein, aber ich war wirklich überrascht. So. Oder naja, eigentlich, nee, stimmt nicht. Ich war eigentlich nicht überrascht, weil das war ja auch das, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, dass das Spiel so auch losgehen wird, oder dass da halt ein bisschen wenig zu sehen ist. Und dann gab es, fand ich auch, ich weiß gar nicht, wo war das denn? War das im Discord dann oder so? Da gab es ja auch nochmal so ein bisschen so eine Diskussion zum Thema Support, so. Weil, naja, also es gibt ja sozusagen die Philosophie, die wir, glaube ich, beide irgendwie auch gerade so ein bisschen haben, naja, die Mannschaft muss auch mal wieder so ein bisschen was zeigen, damit und sich den Supporter auch so ein bisschen verdienen, und dann gibt es eben so die andere Haltung, das habe ich dann auch im Stadion noch so ein paar Mal gehört, naja, wir sind sozusagen doch jetzt aber diejenigen, die antreiben, so, und wir sind, also unsere Aufgabe ist es quasi, die Mannschaft nach vorne zu peitschen, und die müssen dann sozusagen hoffentlich getragen vom Support dann die entsprechende Leistung zeigen, so. Und da gab es irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, gab es eine ganz spannende Diskussion oder einen ganz spannenden Beitrag zum Thema, naja, aber die ersten 10 Minuten Support waren geil, waren gut, so, und dann knickte das auch so ein bisschen ein, weil du irgendwie so das Gefühl hattest, so, naja, kommt da was an? Also so, weißt du? Und das finde ich schon auch einen interessanten Punkt, und ich glaube, da ist auch was dran, ne? Also dass man natürlich dann erstmal irgendwie alles gibt, so, aber du schaust natürlich dann auch, naja, okay, also gibt es da jetzt Leute, die sich wirklich in alles reinwerfen, die halt druckvoll irgendwie versuchen, sich Offensivaktionen zu erspielen, die halt wirklich mit allem, was sie haben, zeigen, dass sie dieses Spiel halt reißen wollen und so. Und das, naja, wenn das denn nicht kommt, ist dann, glaube ich, auch irgendwie klar, dass du dann vielleicht so denkst, ja, okay, ich könnte jetzt halt so. Also weißt du, also springt ja der Funke nicht über. Ich glaube, das ist so das Ding, was mir da halt so fehlt. Und das finde ich halt einen interessanten Ansatz. Wenngleich ich auch verstehen kann, dass, also sozusagen diese Perspektive verstehen kann, naja, wir sind ja immer da und wir treiben an und so, also auch dem kann ich schon was abgewinnen. Musste ich mich dann tatsächlich auch kritisch selber hinterfragen, als ich das gelesen habe. Ja, naja, bleibt schwierig, glaube ich, an der Stelle. So. Wurde ja dann irgendwann besser, also Support sowieso auch, aber dann eben auch das Spiel. Aber naja, wie gesagt, so vom Einstieg her war es ein bisschen schräg. Und was ich auch schräg fand, und da musst du mich jetzt mal aufklären, warum man das macht, wir hatten ja wieder so ein Positionspingpong. Ne? So. Also wir hatten El-Zain linksoffensiv, der aber meiner Meinung nach, also nach allem, was ich bisher so wusste, irgendwie ein Zentraler er ist. Dann spielte Musonda rechts, der aber, wie ich fand, eigentlich auf links bisher schon eine ganze Reihe gute Spiele hatte.
Gute,
Und
auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt hat, ja, genau.
genau. Und Xavier Amici wurde aus der Kiste geholt und durfte vorne rechts starten. So, und jetzt frage ich dich als ausgewiesene Fußballexperten,
Ja,
was
genau.
war warum? Also.
Ja, das frage ich mich auch. Also das ist halt eine Frage, die ich tatsächlich, aber die Hoffnung habe ich halt auch aufgegeben. Das wäre wirklich mal eine Frage, die in meinen Augen auf so eine Spieltags-PK gehört. Warum wir auf beiden Außenbahnen, auf beiden Positionen oder also auf beiden Außenpositionen dann sowohl vorne als auch hinten praktisch invers spielen. Also auf der linken Seite mit zwei Rechtsfüßern und auf der rechten Seite mit zwei Linksfüßern, wobei ich mir sagen lassen habe, dass Musonda auch einen guten rechten Fuß hat, von daher
Okay.
okay. Aber dass man eben auf der linken Seite mit Elzain und Elan Kuri eben ganz klar mit zwei Rechtsfüßern gespielt hat, wo ja dann auch offensichtlich ist, dass im Zweifel dann eher der Weg in die Mitte gezogen wird als den Weg zur Grundlinie. Und ich fand, gerade da hat Musonda in den ersten Spielen schon auch gezeigt, wie wichtig das sein kann, wenn du Spieler hast, die eben auch mit ihrer Schnelligkeit und dann eben auch mit dem entsprechenden Fuß auf der Seite dann auch zur Grundlinie gehen können und dann gute Bälle reingeben. Siehe das Tor gegen Braunschweig.
Ja.
Von daher, ja, verstehe ich nicht, warum man das, aber das ist eben, wie gesagt, oder anders, ich würde es halt gerne erklärt bekommen, sagen wir es mal so.
Genau, geht mir auch so, ja.
Aber solche Fragen erwarte ich halt auf der PK nicht mehr. Also, das ist, die Hoffnung habe ich aufgegeben, dass solche Sachen auch auf der PK mal nach dem Spiel gefragt werden, was denn die Idee von Christian Tietz eben dabei war, dass man eben sagt, okay, ich spiele auf der linken Seite halt wirklich mit zwei, also will ich dann wirklich immer vorrangig, dass in die Mitte gezogen wird, um da vielleicht einen Doppelpass zu spielen oder um steil zu spielen, klatschen zu lassen und dann einen Abschluss aus der zweiten Reihe zu suchen. Ja, diese Fragen werden leider nicht gestellt. Ja, von daher habe ich die Hoffnung, was das angeht, auch aufgegeben. Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, also warum dann so gespielt wurde auf diesen Positionen. Weil man ja auch gesehen hat, fand ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber El-Zain hat ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit jedes Dribbling verloren, oder so gegangen ist.
Ja, sah auf jeden Fall
Ähm, ich
genau,
kann mich,
ja.
ich, ich kann mich da an keine vernünftige Offensivaktion erinnern bei ihm. Also vernünftig im Sinne von, dass er sich mal durchgesetzt hat. Im 1 gegen 1, also das war nicht gut. Krempicki, ja, ich hab ja auch gesagt, also ich würde ihn aufstellen, aber das war halt auch beim Form 0-1, das ist sein Ballverlust im Mittelfeld. Den nimmt er
Ja.
ganz schlecht mit, den Ball, verliert den
Ja.
Ball, und dann schaltet Schalke um, dadurch fällt dieses Tor, weil er da im Mittelfeld völlig, völlig unnötig den Ball so scheiße mitnimmt und verliert. Ja, und dann, wie gesagt, Hankuri war dann in der zweiten Halbzeit, fand ich, mit Ito zusammen. Das war dann, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Den Wechsel fand ich gut, dass Ito dann kam. Er hat, finde ich, schon gute Belebung reingebracht und dann wurde auch Elankuri stärker auf der linken Seite. Aber die rechte Seite war schon recht, auch wenn dann mit ein bisschen Dusel das 1-1 über diese rechte Seite fällt. Ja, aber das war schon, weiß ich nicht, also die rechte Seite war nicht gut. Und bei Amici bleibe ich dabei, der hatte einen guten Laufweg in der ersten Halbzeit. Das war, als Krempicki da den Ball reinspielen will, wo er durch ist auf der linken Seite, wo über links durch ist, wo er dann den Ball nochmal reinspielen will. Da finde ich, da machen sie es beide gut, Amici und Kars. Und da siehst du eben wirklich auch einen Unterschied zur letzten Saison. Kars geht dann eben wirklich diesen Weg in Richtung langer Pfosten. Amici kreuzt ihm im Rücken, geht auf den kurzen Pfosten, macht dann leider nicht diese Schritte weiter, weil Krempicki, ich finde, als ich mir das nochmal angesehen habe, ich habe im Stadion, kannst du erinnern, habe ich auch gesagt, warum schließt er nicht ab, Krempicki? Ich fand aber schon, im Fernsehen sieht man es ganz gut, dass da der Pass in die Mitte doch die bessere Option war. Aber er muss ihn dann entweder A, also er muss ihn A sauberer spielen dann, Und Amici muss dann auch durchlaufen. Also er bietet ihm diesen kurzen Weg an, läuft aber nicht durch so richtig. Bleibt dann stehen so ein bisschen und dann, ja, dann spielt halt auch einen schlechten Ball. Kars macht, aber an sich fand ich den Laufweg von beiden, von Amici und auch von Kars gut, weil sie kreuzen, einer geht kurz, einer geht lang. Das war schon gut gemacht. Da siehst du eben doch, was es ausmacht, da vorne jemanden wie den Kars zu haben, der eben genau das kann, was ich von einem Mittelstürmer auch erwarte, ja. Und das merkt man dann schon und da ist ja, aber ansonsten war Michi halt auch nicht zu sehen, in meinen Augen.
Ja, na, ich glaube, also zu seiner Ehrenrettung gehört, glaube ich, aber schon noch dazu. Jetzt weiß ich nicht mehr genau bei welchem, aber ich glaube, der gibt einen Hockey-Assist zu einem der Tore. So, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da war er schon dann auch, glaube ich, nochmal so mit involviert. Ansonsten teile ich das. Und vielleicht nochmal einen Satz zu Kars. Also klar, der hat natürlich jetzt einen super Einstand gehabt auch, weil er dann gleich getroffen hat. Und ich glaube, das ist dann für so einen Stürmer immer irgendwie angenehm. Aber ich habe bei dem ein richtig gutes Gefühl gerade. Also
Ja,
der macht
bestätigt
irgendwie,
das jedes Spiel, ja.
genau, der macht irgendwie, genau, der macht irgendwie Spaß so.
Macht
Und
viele Dinge richtig.
genau, macht viele Dinge richtig, trifft eben auch so und hat, glaube ich, einfach auch Bock auf den Club so irgendwie. Also weiß ich nicht, finde ich im Moment, also Momentaufnahme, jetzt nach dem dritten Spieltag, eine gute, also eine Verpflichtung, wo ich echt sagen würde, ja, das hat Potenzial, das so ist irgendwie cool. Also kann man ja an der Stelle auch mal machen. Und macht natürlich dann auch das 2-1. Auch mit ein bisschen Glück und Hilfe, aber auch da musste er erstmal stehen, wo er abschließt.
Hat er das jetzt bekommen, das 2-1?
Ah, ich weiß es nicht genau. Sollen wir mal gucken? Warte mal. Was sagt
Weil, also
Transfermarkt.de?
für mich, wenn ich das so sehe, ist das auch eher für mich ein Eigentor.
Also bei Transfermarkt.de
Tatsächlich.
wird er als Torschütze angegeben, aber das muss jetzt nichts heißen. Wo kann ich ihn dann noch nachgucken? Kicker wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, Kicker, die beziehen ihre Daten dann auch, glaube ich, direkt von der DFL. Und
Oh,
muss mal
hier.
gucken, was die DFL da jetzt entschieden hat.
Haben eine Connection, meinst du?
Weil für mich war das auch eher ein Eigentor aus der Perspektive.
Okay.
Nee, also laut im Kicker bekommt auch Kars das Tor.
Ja,
Okay.
dann wird das so sein, genau. Ja, und ich
Dann
finde,
ist es
also,
so. Ja.
ja, und ich fand das jetzt, finde das jetzt auch okay. Ich meine,
Freut mich
er,
dann auch für ihn.
genau, na,
Naja,
er,
alles cool. Ja.
ja, aber wieso Eigentor? Der schießt doch den Torwart an und dann ist er doch eigentlich schon über der Linie. Dann kam dann noch so ein Schalker
Nee,
da
also.
angesegelt und versucht es zu
Naja,
retten.
also für mich war der noch nicht so richtig drüber, aber das kannst du halt
Okay.
nicht sehen. Das
Okay.
kannst du halt auch so. Also ich würde dann auch eher in Richtung Eigentor tendieren. Aber gut, wenn es Kars bekommen hat, ist doch super.
Genau. Ja, wir können ja eh vielleicht mal die Tore nochmal so ein bisschen durchgehen. Ne? Also das 0-1 haben wir jetzt, glaube ich, schon besprochen. Ballverlust Krempicki. Ganz merkwürdige Aktion von
Ja,
Hugo
also ganz merkwürdig ist noch untertrieben.
Also,
Also.
ja, so. Und dann steht es da 0-1, wobei man da auch vielleicht in Richtung Schalke auch nochmal würdigen muss, war halt auch ein geiler Abschluss. So, also, ne? Macht er gut.
Ja, zirkelt den da schön,
Ja.
schön neben den Pfosten, da wo er hin muss, ja. Also,
Ganz genau.
ja.
Ja, guckt sich das dann schön aus und schlänzt ihn da schön rein. Also das war schon cool. Genau. Das 1:1 fiel für mich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Also ich
Ja,
hatte
es kam
jetzt,
aus dem Nichts, brauchen
ne,
wir gar
das,
nicht drüber reden, aber das Tor ist Tor.
genau, Tor ist Tor, da gibt's eine Phrase und ja, war ja auch so ein bisschen ein Geschenk, ne? Also eigentlich ein Doppelgeschenk. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier Doppelgeschenk aufgeschrieben habe. Ach so, weil die Schalker, glaube ich, den Ball nicht klären. Ja, und der Schalker Spieler, der den erklären muss, halt einfach ausrutscht. Ja, Mathiesen sich das dann nicht nehmen lässt, den zu machen im Stile eines
Und das
Mittelstürmers.
macht er gut, das macht er richtig gut. Nimmt den
Geil,
Ball
ja.
schön mit aus der Drehung heraus, also ganz toll.
Ja, genau. Und da steht es ja plötzlich 1-1. Und beim 2-1, da gibt doch Mungsonda die Vorlage. Ne? Und das ist dann, glaube ich, auch schon seine
Ich
zweite
guck's mir
oder
gerade
dritte.
nochmal an. Ich guck's mir gerade nochmal an.
So, und wenn ich
Ja,
dann.
das 1-1 ist halt schon, ja, also erst Ping-Pong und dann, ja, das ist natürlich krass, rutscht ja da weg.
Tja.
Ja, wunderbar.
Ja.
Dann kriegt Amici den, ja gut, aber das ist ja das, was ich dann auch erwarten kann, dass er mal einen Ball über 6, 7 Meter zum Mitspieler bringt.
Ja, ohne Frage, ja.
Und dann aber dann muss ich sagen, was Mathiesen da macht, das ist für einen Defensivspieler ist das schon geil.
Ja.
Also, das nimmt den an und dann aus der Drehung heraus haut er dem Herrenkamp, wo ich auch sagen muss, also ich weiß nicht, was den Gerrit da geritten hat, dem Ronnen-Torben Hoffmann vorzuziehen. Pff, also ich fand den Torwart von Schalke fand ich auch sehr unsicher. Also das ist das
Okay.
gleiche Problem wie unser Torwart bei Eckbällen, Linie kleben. Also gerade so in der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei Eckbälle. Ich frage mich dann, warum wir so nicht weiter die Ecken treten. Da sah der ganz schlecht aus. Also, den hätten wir viel öfter fordern müssen, glaube ich, den Torwart. Dann hätten wir das Spiel vielleicht sogar gewonnen. Also, den fand ich nicht gut. Keine Ahnung. Also,
Okay, ist mir jetzt gar nicht so im Kopf
bei den
geblieben,
Toren
das
konnte er jetzt nicht viel machen. Ich finde, gegen den Karster reagiert er schon gut auf der Linie. Aber so Strafraumbeherrschung, also gerade so auch so bei Eckbällen.
Ja,
Junge,
gut.
Junge.
Ja, gut, aber
Ja, gut.
Strafraumbeherrschung, Glashaus und so, ne? Also,
Ja, da können wir ja auch
kommen wir
nicht
gleich
von singen.
drauf.
Also von daher,
Genau, da kommen wir gleich drauf.
wobei die Szene möchte ich mit dir dann aber auch nochmal gemeinsam angucken.
Was ist 2-2?
Auch mal, ja, auch mal laufen lassen, weil ich finde, da ist auch wieder im Defensivverhalten ist das wieder brutal abenteuerlich, was wir da abliefern. Mit der Krönung dann Dominik Reimann, das ist dann, also, boah, das gucken wir uns gleich mal an.
Ja,
Das muss, also.
machen wir gleich. Na klar, mach mal.
Naja, ich suche es gerade raus.
Ach so.
Ja, und dann hat man ja, müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, in der ersten Halbzeit, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, die Szene mit Laka und dem Schalker, wo sie beide gelb bekommen.
Da habe ich die Entstehung im Stadion gar nicht gesehen, weil ich da woanders hingeguckt habe und irgendwann sah ich dann
Wo
bloß, dass
ich
Knacker da rumliegt. Genau.
mir dann, also ich habe es mir dann im Fernsehen nochmal angeguckt und ich finde es dann immer wieder faszinierend. Ich weiß nicht, ob es dann vor Schreck war, weil. Also Situation ist ja folgende, der Ball ist aus, der Schalke will den Ball aufnehmen zum Einwurf und Knacker läuft dazwischen und spitzelt den Ball weg. So, was ja grundsätzlich erstmal unsportlich ist, von daher ist die gelbe Karte da auch vollkommen berechtigt. Und der Schalker, der ist dann sackig und dreht sich so weg und schlägt dann mit dem Arm so ein bisschen nach hinten und berührt Knacker so ganz leicht an der Brust. Und Knacker fällt dann um. Ich weiß nicht, ob er sich dann vor Schreck das Gesicht hält, weil er ihm die Brust gestrichen hat. Keine Ahnung, aber ich finde dann diese, also unabhängig jetzt von der Personalie Gnacker, ich finde grundsätzlich diese Theatralik, diese Schauspielerei von Profifußballern in solchen Situationen, ich finde, das ist das Allerletzte. Und das ist jetzt unabhängig von der Person, Silas Gnacker, ist egal, wer das macht. Vollkommen egal. So eine Show da abzuziehen, wenn du ganz leicht berührt wirst und dann hältst du und dann auch noch an der Körperstelle sich hinfassen, wo er gar nicht berührt wurde. Furchtbar. Und ich hoffe inständig, dass solche Sachen irgendwann auch mal. Wir haben den VAR in den ersten beiden Ligen. Ich würde mir wünschen, dass solche Sachen auch geprüft werden. Und wenn man dann sieht, okay, der wurde nicht im Gesicht getroffen, hält sich aber das Gesicht, das heißt, er täuscht ganz klar irgendwas vor, was gar nicht der Fall war, dass das dann auch gelb zur Folge hat. Also wenigstens gelb und dass dann dass diese Schauspielerei und diese verfickte Theatralik endlich mal aufhört. Das
Ja.
kotzt mich so an, das regt mich so auf, in so einer Situation sich so zu verhalten. Und wie gesagt, das ist unabhängig von der Personalie, Silas Gnacker. Bei Spielern in unserem Trikot sehe ich das noch weniger gerne als bei anderen Spielern, weil ich bin einfach der Meinung, dass sollten Spieler des ersten FC Magdeburg nicht nötig haben, so eine Scheiße. Und da bin ich einfach der Meinung, das muss aufhören und da muss irgendwas passieren, dass das endlich mal aufhört. Mich regt das so auf.
Ja, na, da wäre tatsächlich meine Frage wieder an unsere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, Bubble, ob es da, also ist das nicht auch unsportlich eigentlich? Also sich dann so irgendwie übertrieben und so und also sozusagen dann zu verhalten und gibt es da nicht auch irgendwie eine Form von Handhabe? Ich weiß das nicht. Aber an der Stelle vielleicht mal noch eine Anekdote. Ich spiele ja ab und an mit meinen Kindern hier im Garten, kicken wir ja immer mal eine Runde, ne, und so. Und mein Sohn ist nun 4 und hat in seinem Leben, also so zusammengenommen, würde ich sagen, vielleicht, naja, insgesamt 45 Minuten FCM-Fußball gesehen. So, weil der guckt ja jetzt nicht 90 Minuten Fußball mit mir oder so, ne? Der guckt da mal 10 Minuten mit oder 20 vielleicht, na 20 auch nicht, aber so 10 Minuten. So, und was jetzt neuerdings passiert, ist Folgendes: Wir gehen also raus und spielen und so, und dann wird 2, 3 Mal der Ball hin und her geschossen, und dann hat mein Sohn jetzt festgestellt, er möchte jetzt Barış Artık sein, aber du kannst auch jeden anderen Spieler einfügen, ist egal. Und dann sagt er immer: Papa, ich bin Barış Artık und du bist der Arzt. So, und dann habe ich das beim ersten Mal gar nicht verstanden. So, bis mir dann irgendwann aufging, ohne Scheiß, der spielt diese Behandlungspausen nach. So, weißt du, und das ist also so, wenn mein großes Kind an Fußball denkt, dann denkt er an Männer, die hinfallen, liegen bleiben und behandelt werden müssen.
Ich bin Barschartig und
Ist das
du
nicht
bist der Arzt.
geil?
Das ist ja geil.
So, und wenn, so. So, und wenn, naja, und wenn meine Tochter halt mitspielen darf, das passiert nicht allzu häufig, so, weil die halt jetzt eben koordinativ das noch nicht so hinkriegt und das ist ihm dann irgendwie nichts und so. Aber wenn sie mitspielen darf, dann ist sie auf jeden Fall die Ärztin, und so, und dann muss er da erstmal versorgt werden. Und dann ist das Spiel sozusagen nicht mehr Fußball, sondern dann ist das Spiel im Prinzip, wir verarzten jetzt das Bein oder so, ja. Also das ist unfassbar. Und dann frage ich mich, also und also weiß ich nicht. Wie gesagt, also wenn der Fußball guckt, guckt er das mit mir und ja, das ist eben das, was er damit verbindet und passt im Prinzip zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das finde ich schon, ja.
Das ist, ja, aber das ist krass, ja. Also,
Schon spannend, ja.
und das ist ja genau das, was dann auch was dann auch eine Folge ist.
Ja, genau, ja, genau.
Die sehen das, ihre Vorbilder versterben gefühlt fünfmal auf dem Rasen, um dann doch wie Phönix aus der Asche wieder aufzuerstehen. Ist dann schon beeindruckend, ja. Wenn dann der Mann mit dem Eispray kommt, ist alles wieder gut. Vorher
Genau.
denkst du, oh Scheiße. Dreifacher Trümmerbruch im Schienbein oder sowas, aber ist dann doch alles nicht so schlimm.
Genau, ganz genau.
Ja,
Ja,
es
ja.
ist.
Ja, aber zurück zu Gnaka, genau, die haben beide gelb bekommen und die gelbe Karte für Gnaka habe ich gar nicht gecheckt, wie gesagt, weil ich das, oder nicht verstanden, weil ich die Entstehung gar nicht gesehen habe. Aber klar, wenn er da sich unsportlich verhält, dann ist es gelb. Also dann ist es so. Genau. So, wir wollten uns jetzt, welches Tor wollten wir uns jetzt nochmal angucken? Das
Das
2-2.
2 zu 2. Ich bin
Genau.
gerade dabei.
Achso.
Es reimt sich.
Das ist
2 zu
richtig.
2, ich bin gerade dabei. Das hat sich gereimt.
Hat sich das gereimt, Thomas? Ich
Mega.
glaube schon, oder?
Das hat sich gereimt, oder?
Krass. Ja, ich glaube auch.
Krasser Scheiß.
Ich höre mir das nachher nochmal an, ob sich das auch wirklich gereimt hat. Aber ich glaube, es hat sich gereimt.
Ich kann es ja nochmal wiederholen. Das 2 zu 2, ich bin gerade dabei. Ja, das reimt sich. Das
Sehr gut.
ist.
Sehr gut. Sehr gut.
Alter.
Fantastisch. Hast du denn jetzt die Szene?
Gleich. Jetzt ist gerade die Auswechslung von Seguin und die Einwechslung von Anvi Ajay. Ja, genau, jetzt kommt die Ecke. Genau, jetzt können wir uns die Szene einfach mal einmal angucken.
Nein, du musst freigeben. Ja.
Ja, du bleibst doch mal. Mensch.
Na,
Junge.
dann mach ich weiter.
Bleib hier ruhig.
Ah, halt. Falscher Jingle, Entschuldigung. Hier. Verrutscht.
Ja, ich bin noch fertig. Ist
Ach
doch gut.
so. Okay.
Ja, du bleib mal easy. So.
Ah.
Also, wir gucken uns die Szene jetzt einfach mal an. Also, Schalke hat Eckball von links. Und jetzt ach, einfach mal gucken und dann nehmen wir es mal ein bisschen auseinander. Ich spiele ab.
Genau, das
So.
YouTube-Sportstudio-Zusammenfassung 8 Minuten 49, nee, 6 Minuten 50. Genau. Düm-düm-düm-düm. So, hier kommt die Flanke
So,
und
da
da ist
ist
er
das
bald
Tor.
drin.
So.
Genau.
Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal. Also, man hat ja gesehen, also ich finde, da sind drei Sachen mal komplett schief gelaufen. So, Sache 1. Hier wird der Ball vermeintlich geklärt.
Genau, das ist nach der Ecke
Das ist
sozusagen.
jetzt nach der Ecke, der Ball geht jetzt raus, landet dann beim Schalker. So, jetzt machen wir mal im Moment des Schusses. Jetzt gucke mal bitte. Eins, zwei, drei, vier. Fünf FCM-Spieler, die tendenziell eher in Richtung einer ist draußen, zwei sind draußen vorm 16er und dann sind hier in der Mitte noch drei, die tendenziell eher sich rausbewegen aus dem 16er.
Ja.
Und hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schalker im 16er. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt kommt der Schuss. Jetzt wird der Schuss geblockt. So, jetzt geht der Ball raus hier auf die 18 von Schalke. So, und jetzt ist auffällig in meinen Augen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Magdeburger, die sich rausbewegen,
Und auf den Ball
aber im
orientieren.
Rücken auf Richtung Ball orientieren. Im Rücken aber sind drei Schalker. Da ist noch alles gut, weil eigentlich alle drei Schalker gedeckt sind und zwei Schalker draußen, so hier außen im Außenbereich. Also jetzt geht Andy Ajay, geht jetzt den Weg nach rechts, beziehungsweise geht jetzt rein, zieht jetzt in den 16er. So, dann ist Ito dran. Und jetzt Sache 1, die ich nicht verstehe. Ito ist da. Was macht Heber hier? Warum orientiert er sich nicht eher so in diesen Raum? Und die zweite Sache, die ich nicht ganz so verstehe, wobei die kann man durchaus auch sagen, ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die drei hier, oder ja, die drei, deren würde ich sagen, der kannst du hier.
Ja, da stehen jetzt ein paar Leute am 5-Meter-Raum rum, musst du jetzt noch dazu erklären, weil die Leute, die es jetzt gerade hören, ja gerade nicht sehen, was wir sehen.
Genau. Hier stehen jetzt drei Schalker am 5-Meter-Raum und hier ist Karaman, hier ist der Torschütze. So, und Hugonet steht für meinen Geschmack, also ich habe mal gelernt, du orientierst dich als im Zweifel im 16er immer zu dem Gegenspieler, der am dichtesten am Tor ist in so einer Situation. Und das ist in dem Moment ist das Karaman. So, da finde ich, ist Hugonet einfach zu weit weg. Wie gesagt, dann verstehe ich nicht, was Heber hier macht. Warum er da steht, völlig unnötig. Also da musste, weil Ito ist ja dran eigentlich. Weiß nicht, warum Heber da rumturnt.
Na, es
Fehlt
ist ja auch
dann
kein,
auf
es ist auch
seiner
kein,
Position.
genau, es ist auch kein Schalker in der Nähe, den er irgendwie übernehmen kann oder so, ne?
Genau. Er
Also
fehlt
das ist
dann
ein bisschen
in
merkwürdig.
meiner Meinung fehlt er einfach dann hier in diesem Raum.
Na, oder er will Absicht, also meine Erklärung jetzt hier in dem Standbild, was du jetzt gerade hast, da sieht man ja, dass der Anti-Ajay, also jedenfalls der Schalker, der dann flankt, da sich auch so ein bisschen Richtung Grundlinie orientiert. Jetzt könnte man bei dem Standbild die Vermutung haben, dass Heber vielleicht sozusagen absichern will, falls der an der Grundlinie durchläuft, weißt du?
Ja, aber
Also
Elan
sozusagen
Khoury ist doch
parallel.
auch da. Elan Khoury kann doch diesen Weg auch zumachen, im Zweifel. Hier. Da sieht man jetzt in dem
Ja,
Querzeichen, ist
aber
Elan
später
Khoury.
dann. Also der ist ja näher am Tor,
Ja,
Lankuri.
aber grundsätzlich hat in meinen Augen ein Innenverteidiger da nichts zu suchen.
Ja, okay. Ja, okay. Gut. Ja.
So, naja, und dann kommt die Flanke. So, und dann ist jetzt hier, das jetzt ist eben die Tatsache geschuldet, übernimmt viel zu weit weg von Karaman. Viel zu weit weg. Dadurch kommt er nicht mehr richtig hin, kann nur im Rücken hochspringen. Ja gut, und der Rest ist dann, da muss man dann einfach die Frage stellen, was macht Dominik Reimann?
Ja, na gut, die Frage hat er selber beantwortet, ne, und sagt halt, das Tor geht auf meine Kappe, wenn ich rausgehe, muss ich den haben, und das, den muss er, also den muss erklären, sorry. Also, ne, bei allem Respekt und so, aber
Also
das Ding
du
geht
bist
auf
ja
seine
als
Kappe.
Torhüter, bist ja derjenige, der tatsächlich im 16er auch die Hände benutzen darf. Und ich hab mich vorhin da auch nochmal mit unserem Alterspräsidenten so ein bisschen drüber unterhalten und er hat auch gesagt, du lernst als Torwart schon im Jugendbereich, wenn du deine Arme hochnimmst, bist du grundsätzlich erstmal auch mal 50 cm größer als die Spieler, die auf dem Platz stehen.
Ja.
Weil du darfst ja deine Arme hochnehmen.
Korrekt, ja.
Und dann verstehe ich nicht, warum Karaman in der Szene einfach mal höher springt
Ist so geil.
mit seinem Kopf als Dominik Reimann mit seinen Armen. Das
Mach
ist
nochmal
faszinierend.
mach noch mal Pause und 10 Sekunden zurück. Ich musste gerade sehr schmunzeln. Achte mal auf Elhan Kuri. Der hat nämlich auch überhaupt gar keinen um sich rum. Also stellt sich aber so hin, als würde er irgendwas verteidigen wollen. Arme auf dem
Ja,
Rücken.
ja.
So kein Mensch um ihn rum. Und der Erste, der dann die Arme hebt und Kopf schüttelt, ist dann Elhan Kuri. Also es war ein bisschen niedlich. Ja, aber
Also
ja.
da hat in der Szene hat halt, glaube ich, so dieses ganze Thema war halt einfach gut klar. Es ist natürlich Standardsituation, der Ball geht raus, dann rückst du raus, dann Schalke bleibt dann aber auch, die Schalker bleiben dann aber auch im 16er. Ich finde, das war dann auch eine gute Strafraumbesetzung von Schalke in der Phase. Das muss man eben auch sagen. Die haben dann wirklich da auch mit 6, 7 Leuten da im und am Strafraum gestanden in der Szene. Das ist dann einfach auch schlecht, nicht, also sagen wir mal, nicht gut verteidigt. Und ja, und die Krönung ist dann, ja, ich springe so hoch, wie eine Zeitung stark ist und komme halt gegen Karaman nicht an. Ja,
Ja.
war dann einfach doof da, dass du dann, weil das war eigentlich, ich fand, bis dahin hatten wir das Spiel schon unter Kontrolle.
Ja.
Das Tor fällt ja mehr oder weniger aus dem
Das
Nichts.
fällt total aus dem Nichts.
Und
Ich hab, ja.
es ist dann halt auch total ärgerlich, dass du dem Gegner durch so eine Scheiße wieder ein Tor schenkst.
Naja,
Weil du
genau.
nicht in der Lage bist,
Genau.
mal 2, 3 Meter von der Linie weg, mal als Torwart mal so zu agieren, da muss der Karaman, der muss da wegfliegen.
Genau.
Wenn du da als Torwart hingehst, da muss der wegfliegen.
Naja, und jetzt bin ich
Da musst
wieder,
du dich
ja.
fragen, oh Scheiße, wo kam denn das gerade her?
Ja. Naja, und da bin ich wieder, also da ziehe ich dann doch nochmal, also oder ja, verweise ich dann doch nochmal aufs Offenbach-Spiel. So, auch wenn das natürlich jetzt mit der Szene an sich nichts zu tun hat, so, aber du spielst zu Hause gegen Schalke. Schalke ist nun auch eine Mannschaft, die kann auch ein bisschen kicken. Ja, also no disrespect hier gegen Elversberg und Braunschweig so, aber ich glaube, da ist der FC Schalke 04 vom Kader her schon noch mal ein anderes Regalfach. Du liegst hinten in dem Spiel, du drehst das Spiel, führst 2-1. So, machst eine eigentlich gute zweite Halbzeit. So, mit ein paar Szenen auch, also waren ja auch noch ein paar andere Sachen, so Elhan Kuri, der da
Ja,
halt
ja.
auf 3-1 stellt. Also es war eine gute, kann man so sagen, war eine gute zweite Halbzeit. So, und hast noch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Minuten zu gehen, und kannst einen Heimsieg einfahren nach diesem Ding. Dann in meiner Welt, ja, in meiner sehr naiven Welt von der Seitenlinie, darf dann so eine Szene nicht passieren. Da muss ich
Nein,
doch als
so.
Mannschaft wach sein, gallig sein, Bock haben, und da muss doch vollkommen klar sein, ey, das ist mir vollkommen Hupe, was die hier uns hier in den Strafraum geben, wir schädeln jetzt hier alles weg, arschgeleckt. So. Und deswegen ärgere ich mich auch so über das Ergebnis tatsächlich. Ne? Also Punkt gewonnen, alles okay, alles schön, aber
Nee,
dieses Spiel darfst du nicht, aber dieses Spiel, zwei, ja, naja, dieses Spiel
du hast 2 Punkte
darfst du,
verloren.
genau, dieses Spiel darfst du nicht, also auf diese Art und Weise, auf so billig, nicht aus der Hand geben. Und das nervt einfach. Das nervt. So.
Ist schade, ja. Ist
Ja,
wirklich schade.
genau.
Ist wirklich
Genau.
schade, weil du könntest 2 Punkte mehr haben. Und Meinung, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dann aufgrund der zweiten Hälfte bis zu diesen 2-2, würde ich sogar sagen, müsstest du 2 Punkte mehr haben.
Genau, ja.
Weil das Tor fällt ja, wie gesagt, komplett aus dem Nichts. Und ja, und dann muss man dann aber auch, weil es ja oft auch gerne gescholten wird, die Thematik VAR.
Ach ja, stimmt, das gab es ja dann auch noch, das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Ja.
Aber also das war für mich, auch wenn es uns in dem Fall jetzt mal nicht geholfen hat, ja, letzte Saison hat man ja dann, was das angeht, in Anführungsstrichen dann auch mehr vom VAR profitiert, weil er uns dann öfter geholfen hat. Das war aber für mich Paradebeispiel für einen Einsatz vom VAR. Also so, das sind genau die Szenen, wo ich sage, genau so dafür ist er da. Der Schiedsrichter konnte das so nicht wahrnehmen, in meinen Augen, weil es einfach so nicht zu sehen ist. Und dann wird er rausgeschickt, guckt sich die Szene an und du siehst dann auch in der Wiederholung, siehst du dann auch, ja, der spielt tatsächlich den Ball. Und dann wird dieser Strafstoß eben zurückgenommen. Und das war für mich wirklich Paradebeispiel für den guten Einsatz eines VAR, auch wenn es uns in dem Moment in Anführungsstrichen geschadet hat, weil der Elfmeter zurückgenommen wurde. Aber grundsätzlich war das für mich wirklich ein Lehrbeispiel dafür, dass der VAR eben funktionieren kann.
Ja,
Ja.
bin ich auch bei dir. Auch dazu noch eine lustige Begebenheit aus dem Stadion. Und zwar bei dem, naja, bei dem Elfmeter für uns, den es dann, also dem Elfmeter für uns, der dann eben wieder zurückgenommen wurde. Also Szene läuft, ne? Realgeschwindigkeit. Es gibt dieses Foul, es gibt den Pfiff und vor mir standen so ein paar Jungs, vor uns standen ja so ein paar Jungs. Völlig eskaliert, also total gejubelt, ja, so, ja, geil und so. Und da hab ich in einem Typen so auf den Rücken getippt und meinte so, ja, wir müssen den schon noch erstmal noch verwandeln, ne? So. Und das war dann, also ja, stimmt, hast ja recht und so. Und dann wurde der Elfmeter auch noch zurückgenommen. Also, ich dachte, aber es tut mir jetzt, also meinte ich das jetzt nicht, tut mir jetzt ein bisschen leid, aber das ist, ja, also das war irgendwie auch lustig zu beobachten, halt, ja, so irgendwie übelstes Feiern und dann so, wir schießen ja nicht mal. Naja, aber ansonsten bin ich da schon bei dir. Auch bei der zweiten, also es gab ja dann noch eine Szene für Schalke, ne?
Schalke.
Die ich nicht sehen
Oh, das
konnte, also
war.
von meinem Standort aus gar nicht beurteilbar, tatsächlich. Und da auch korrekt entschieden, oder?
Ja,
Ja.
also auch da, weil du siehst auch ganz klar, also du an der, also auch in Realgeschwindigkeit hättest du gedacht, oh, ich stempelt, also auf den Fuß getreten. War dann aber nicht so, weil du siehst bei an Hodis Bewegung auch, siehst du schon, dass er schon auch zurückzieht dann und er trifft ihn dann auch nicht. Also, oder was heißt, nein, trifft ihn nicht, kann man nicht sagen, berührt ihn leicht, aber wirklich, das ist, also wenn du da Elfmeter gibst, dann ist es lächerlich. Also von daher finde ich auch grundsätzlich mal auch die Leistung des Schiedsrichters, das fand ich persönlich, fand die gut, fand oder sehr gut sogar. Und ja, also so, wenn das so läuft mit dem VAR, dann klar, uns betraf es jetzt in dem Moment und so einen Strafstoß dann aberkannt, aber ja, also
Aber
von
dann,
daher, wenn das so läuft, alles cool.
ja, aber dann ist er brauchbar. Ja, also das Thema Schiedsrichter hatte eine gute Leistung. Ich glaube, das war im Stadion dann so eine Einzelmeinung. Ich fand das auch, ne, um das gleich vorwegzuschicken, aber ist dann halt auch immer
Ich
wieder
fand die gut.
ist dann halt auch immer wieder interessant, wie dann im Stadion sozusagen sich alle erstmal und wirklich, also der überwiegende Teil dann eben auf den Schiedsrichter einschießt, wenn jetzt die Entscheidungen jetzt nicht so im Sinne der eigenen Mannschaft sind so. Also da gab es schon. Glaube ich, wenn er nach dem Spieler 10 Leute gefragt hätte, hätten die wahrscheinlich 9 gesagt, halt hier Schiedsrichter gekauft und so. Ich habe das auch nicht geteilt, aber es als Beobachtung dann irgendwie immer wieder interessant, ne? Wie das dann so ist. Naja, jetzt spielen wir da 2-2 gegen Schalke und da hatte mich dann auch in Ludwigsfelde jemand darauf hingewiesen, auch an der Stelle nochmal schöne Grüße. Der FCM wartet jetzt saisonübergreifend auf den ersten Heimsieg seit dem 24.02.2024. So, also wir haben jetzt 7 Heimspiele nicht gewonnen und also saisonübergreifend 7 nicht gewonnen und das letzte Sieg war eben tatsächlich das 3-0
Gegen
gegen
Schalke.
Schalke. Ja, genau. Also wird Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, das nächste Heimspiel ist Karlsruhe, ne?
Karlsruhe, ja.
Ja, dazwischen noch 2 Auswärtsspiele und eine Pause und dann ist Karlsruhe. Und ja, also ich meine, die nächsten Partien sind auch knackig. Mal gucken, wann wir da den nächsten bejubeln dürfen, aber es darf gerne mal wieder klingeln bei uns zu Hause. Das wäre schon cool.
Nee, klingelt hat's ja, nur halt nicht.
Ja, aber halt dreifach mit 3 Punkten, weißt du schon, wie ich meine. Genau, ja, dann, also das sozusagen zum Spiel. Ich glaube, was man vielleicht noch kurz, also zwei Sachen vielleicht noch kurz würdigen kann. Wie gesagt, es gab durchaus ja dann auch noch Chancen, da noch ein Tor zu machen. Elan Kouri, fand ich, hat sich dann in der zweiten Halbzeit da auch nochmal mit ein paar Aktionen, die ich, also die fand ich cool, so ein bisschen so gezockt, ein paar Leute ausgetanzt, war ganz geil. Ja, und dann halt diese Nummer von Marušić, wo er dann einfach nur, ja, eigentlich einfach nur quer nochmal legen muss auf Kars, dann ist das ein relativ sicheres Tor. Gab es halt auch noch, also es gab schon noch Chancen, die man durchaus hätte nutzen können, hat dann nicht sollen sein, ist dann so. Ja, und dann natürlich die Verletzung von Marušić, ne? Also das sah schon scheiße aus im Stadion, da ist ja dann wirklich
Böse umgeknickt, ja.
naja, eine ganze Weile auch behandelt worden, und als das Spiel dann vorbei war und ich dann so runterging, war der quasi direkt vor, also sozusagen vor der Nordtribüne an der Torauslinie, lag er da halt noch auf dieser Trage und so, und oh, also der hatte Schmerzen. So, war jetzt mal keiner von denen, die halt, naja, weiß ich nicht, da den sterbenden Schwan geben. Das hat schon richtig gescheppert, und ja, der Club lässt sich ja noch nicht so richtig aus, was jetzt ist. Also zumindest jetzt heute Mittwochabend habe ich da keine Infos. So geistern so ein paar Gerüchte wieder durchs Netz, aber richtig gut sah das nicht aus. Und also an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung und ja, eine schnelle Genesung. Also
Gab's da nicht
ich habe
was
jetzt.
zu?
Na, irgendwer auf Twitter hat wohl irgendwas von einem doppelten Bänderriss geschrieben oder
Ach so,
sowas.
ach, das war, ach so, das war
Aber
Twitter. Ich
das.
dachte, das war vom FCM direkt. Okay.
Nee, ich gucke jetzt
Nee,
auch gerade, ich
dann
gucke jetzt auch
vergiss.
gerade
Naja,
nochmal. Aber.
war Twitter. Ja. Ich dachte, es war vom FCM eine Info. Okay.
Nee, keine seriöse Quelle. Also keine offizielle Quelle so rum. Ob sie seriös ist, kann ich nicht einschätzen. Genau. So, das dazu. Also da kann man wirklich nur die Daumen drücken. Und mal gucken, was da jetzt auch noch auf dem Transfermarkt dann passiert, wobei, also weil er ja dann auch, also wenn er jetzt länger ausfallen sollte, dann halt auch gleich wieder Stimmen kamen, die ja auch Stimmen, naja, müssen wir nochmal einen Stürmer verpflichten, aber ich meine, welchen Stürmer, den wir nicht vorher schon hätten kriegen können, also weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, naja, also ändern sich ja dann auch immer nochmal Kadersituationen und so weiter. Sebastian Polter wurde beim MDR ins Spiel gebracht, der wohl
Ich würde
aussortiert ist bei Schalke.
Ragnar Ache mal anfragen.
Na, anfragen kann man ja erstmal. So.
Also grundsätzlich, ne?
Ja, das stimmt wohl, genau. Naja, genau, und dann gab es noch, das gehört auch zum Spiel, deswegen sprechen wir es hier auch nochmal an, den Umstand, dass die aktive Fanszene von Schalke offensichtlich nicht im Stadion war, also es hingen halt keine Banner, und man hörte die Kurve dann da drüben ab und an mal auch trotzdem noch. Und es stellte sich dann raus, dass es da eine Polizeiaktion, also eigentlich gab es zwei Polizeiaktionen, wohl eine in Helmstedt und eine am Herrenkrug dann, die dann dazu führte, dass, und jetzt unterscheiden sich die Zahlen, also so zwischen offenbar 350 und 500 Schalker Anhängerinnen und Anhänger das Spiel nicht verfolgen konnten. Kannst du uns dann nochmal kurz abholen, was da Sache war?
Ich?
Ja, klar.
Wieso ich?
Na, wieso nicht? Ich
Ja,
sammle
es
eh
gab
die
wohl in Helmstedt.
ganze Zeit, insofern, mach du mal.
Ja, also ich kann mich da auch nur auf das berufen, was da in einem T-Online-Artikel stand. Gab wohl in Helmstedt eine Kontrolle, also beziehungsweise wurde wohl von den Zubegleitern irgendwie was gemeldet, die haben uns dann geweigert, irgendwie weiterzufahren. Und dann gab es eine Kontrolle und dann hat man eben ja, so ein paar für den Fußball absolut typische Sachen wie Taschenmesser,
Ja, vor allem ein paar. Also ein paar hundert oder so, oder? Sturmhauben und so weiter.
Sturmhauben, wobei ich habe ja gelernt, das sind Skimasken und die sind ja in Deutschland, die sind ja absolut erlaubt. Ja, ich meine, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Die Skigebiete im August in Magdeburg.
Naja, das Wetter hat das auch absolut hergegeben. Also ich habe auch echt
Ja,
überlegt,
absolut,
ob ich meine Skimaske noch einstecke, ja. Aber ich hab's dann nicht gemacht, weil ich, also, genau.
was war noch? Ja,
Ja, irgendwie so,
Taschenmesser.
naja, irgendwie so Gebissschutzkram hatten sie auch.
Ja, Mundschutz, genau, ja, auch das ist ja eine Sache, den, ja, braucht man beim Fußball absolut, ja. Also vor allem auch im Stadion ist das, kann ja durchaus mal passieren, dass ein Ball über die Bande fliegt und man den dann ins Gesicht kriegt, da ist es sinnvoll,
Genau.
Mundschutz im Mund zu haben, dass die
Na, und
Zähne
de
nicht rausfliegen.
na und deswegen auch die Skimaske für nachher. Weißt du, weil wenn es da richtig gescheppert hat im Gesicht, willst du dich vielleicht so auch nicht blicken lassen. Weiß ich nicht.
Ja, fragt man sich dann schon, wieso, weshalb, warum? Das wurde denen dann wohl abgenommen und dann hat man sie weitergeschickt und dann sind sie hier in Magdeburg am Herrenkrug dann aufgehalten worden. Das ist so der Wissensstand, den ich da habe, weil man da
Genau.
wohl auch noch mal ein bisschen was gefunden hat irgendwie. Ja, jetzt, ja, kann man natürlich, kann man, also das ist wieder eine Abend, das wäre, wenn man es jetzt, glaube ich, mal wirklich in die Tiefe geht, wäre es wieder eine abendfüllende Diskussion. Also grundsätzlich ist es natürlich, da sind wir uns einig, ist es natürlich scheiße, wenn Leute ohne Grund irgendwo festgehalten werden. Und dann halt, wir haben es ja selber auch schon ein, zwei Mal erleben dürfen. Also wir beide, andere sicherlich auch noch öfter. Und ja, klar, scheiße. Aber, also die Frage habe ich mir ja gestellt, wenn man doch so einen Haufen Zeug findet in Helmstedt, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, warum schickt man sie dann weiter?
Das ist genau mein Punkt auch. Das verstehe ich auch
Also,
überhaupt gar nicht.
warum sage ich dann nicht in Helmstedt, für euch ist die Reise jetzt hier beendet? Wir haben hier das und das bei euch gefunden. Ich weiß nicht, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das rechtlich plausibel und verwertbar ist. Das können andere Leute besser beurteilen. Aber wenn ich das mache, dann hätte ich es in Helmstedt gemacht. Da hätte ich gesagt, okay, für euch ist jetzt hier beendet. Ihr könnt aufs nächste Gleis gehen und wieder zurückfahren.
Zumal, um da
Also wenn man
kurz,
da,
ja.
also das ist halt das, was ich nicht verstehe. Warum schickt man sie dann nach Magdeburg weiter, um sie dann in Magdeburg festzuhalten? Das ist das, was ich mich auch. Das ist die Frage, stelle ich mir tatsächlich auch, warum man das getan hat.
Genau, und an der Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, weil so wie ich das verstanden habe, aber vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, war es ja so, dass sozusagen Leute sich vermummten. Ne? So, also dass du quasi, also in Helmstedt, dass du also quasi auch, also dass es jetzt nicht so war, dass da halt irgendwie in einem Waggon eine Riesentasche stand und dann waren da 150
Ja.
Sturmhauben drin oder so. Und keinem gehört die Tasche so ungefähr, weißt du? Sondern,
Oh, wo kommt die her?
genau, sondern dass es offen, also so habe ich das verstanden, dass es offensichtlich schon Personen gegeben hat, die sich da entsprechend ausgestattet haben. So. Und dann, und an der Stelle habe ich genau die gleiche Frage wie du auch. Wenn ich das doch weiß oder sehen kann, dann würde ich doch eher sagen, naja, dann müssen, genau wie du sagst, ne, dann können die Leute, also die haben offenbar ein anderes Verständnis vom Fußballspiel als viele andere Menschen, dann können die halt eben nicht weiterfahren. Und Leute, das ist ja mein Argument auch im Discord gewesen, ne? Wenn du sitzt halt im Waggon weiter, kennen wir ja auch selber alles, ne? Hast halt irgendwie, weiß nicht, unterhält sich nicht und so und kriegst gar nicht mit, was an anderen Teilen des Zuges passiert und im Endeffekt siehst du das Spiel dann auch bloß nicht. Das ist sippenhaft für mich und das finde ich nicht in Ordnung. So, und verstehe nicht, warum das passt, also so, warum das so gehandhabt wird. Und genauso dann eben in Magdeburg auch. Weil dann natürlich dann, also natürlich hat das auch Züge von Schikane, wenn dann halt eben da so eine ganze Truppe gekesselt wird. Aber diese Diskussion hast du ja bei jedem Polizeikessel irgendwie so. Und also mein Punkt ist halt an der Stelle, wenn du die Leute identifizieren konntest, die da offen, also, oder einige Leute, die dann da offensichtlich andere Dinge vorhatten, dann kann man meiner Meinung nach nicht alle anderen damit irgendwie in Sippenhaft nehmen. Es sei denn, man will das gerne, um halt da irgendwie wieder, weiß ich nicht, Machtspiele zu spielen oder sowas. Und das ist mein Problem mit dieser ganzen Nummer da an der Stelle. So, genau. Ansonsten, ich glaube, sind wir uns halt schon auch einig, dass die Artikel, um die es da ging, naja, also, dass die da jetzt nicht dann Blümchentee trinken wollten, das ist dann schon irgendwie auch allen klar, und dass man da agieren muss, also sollte irgendwie auch, vor allem vor dem Hintergrund der Geschehnisse beim letzten Heimspiel, wo ja dann noch ein Kind zu Schaden gekommen ist dann und so. Aber dass man da, wie gesagt, da ja gleich alle irgendwie in Sippenhaft nimmt und wahrscheinlich dann auch Personen, die damit gar nichts zu tun hatten, finde ich wirklich problematisch. Und,
Vielleicht
aber weiß ich nicht.
hat eben das genau, vielleicht hat er genau dieser Vorfall eben auch da in diese Entscheidungsfindung damit reingespielt, was da eben letztes Jahr passiert ist, dass man eben solche sowas eben, ja, das weiß ich nicht. Also ich sag's mal so, ich wäre auch ungern auf der Seite derer, die das dann durchsetzen müssen.
Ja, bin ich bei
Weil, weil ich
dir?
glaube, weil ich
Ja.
glaube, da sind auch genügend dabei, die können sich auch Schöneres vorstellen, als an einem Sonntag in Vollmontur an einem Bahnhof zu stehen und aufpassen zu müssen, dass sich nicht irgendwelche Fußballfans gegenseitig an die Wäsche gehen, um sich zu prügeln. Ich glaube, die können sich auch Schöneres vorstellen, als dort zu stehen. Von daher.
Ich habe übrigens noch eine andere Frage. So, also gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse beim letzten Heimspiel mit Schalke, ist es dann nicht irgendwie maximal unclever, im öffentlichen Raum relativ offensichtlich damit Dingen zu hantieren, die darauf schließen lassen, dass diese Veranstaltung sich nochmal wiederholen soll? Also, weißt du? Also, wenn
Ja,
ich. Hä? Also,
ja, ja, klar.
weißt du? Also, das ist ja irgendwie. Dass das auffällt, muss, ist doch irgendwie logisch. Und ja, weiß ich nicht. Also, das ist nochmal so ein Seitenstrang. Aber naja, wir wollten das jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig vertiefen. Aber wie gesagt, gehört halt zum Spiel auch irgendwie dazu. Und man kann da schon an verschiedenen Stellen auch einfach wirklich Fragen stellen. Genau. Naja, für das Stadion-Setting an sich war es natürlich wirklich auch schade. Ne? Also, so. Weil Schalke ist ja nun auch eine Fanszene, das ist eben nicht Elversberg so. Das macht dann schon auch Spaß, gegen die anzusingen und so weiter. Aber naja, gut, haben wir jetzt, glaube ich, an der Stelle, glaube ich, auch irgendwie erschöpfend besprochen. Genau. Naja, also hat dieses Duell dann sozusagen auch schon auch auf der Ebene gleich eine Geschichte und die wird uns ja auch weiterverfolgen, weil sowas kommt ja dann auch zurück, wenn wir nach Schalke fahren und so weiter. Also so, ne? Also ja, das ist dann auch für alle auswärtsfahrenden Menschen, naja, schon nochmal ein zusätzlicher Punkt, über den man eben einfach auch nachdenken muss. Das ist eben tatsächlich auch so. Genau. Hast du noch was zum vergangenen Sonntag sonst?
Nö.
Nö, gut. Dann lass uns doch gerne mal nochmal aufs nächste Spiel gucken. Das ist dann Nürnberg. Da ist zu sagen, dass wir viermal bisher gegen den 1. FC Nürnberg gespielt haben. Einmal gewonnen, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Und in den vier Spielen wahnsinnig wenig Tore fallen. Also 4-5 Tore ist da die Torbilanz. Das letzte Spiel war ein 0-1 am Heimniederlage am 25. Spieltag der vergangenen Saison. Torschütze war da ein gewisser Can Uzun nach 80 Minuten, der jetzt im Übrigen für die schmale Ablöse von 11 Millionen Euro zur Frankfurter Eintracht gewechselt ist. So, also sehr, sehr schöne Einnahme dann für Schalke 04. Habe ich sofort zu der Frage gebracht bei uns. Also gibt es Spieler in unserem Kader aktuell, denen du zutraust, als Spieler des FCM meine Ablöse in der Größenordnung zu erzielen?
Nein.
Das ist doch krass. Ich meine, 11 Millionen Euro, Alter. Überleg mal. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Aber ich meine, der Typ ist, glaube ich, immer noch 18.
Ja, wenn du als 18-Jähriger, ich glaube, 14 Tore letztes Jahr oder noch mehr sogar, in der zweiten Liga, dann Nürnberg vielleicht auch clever genug war, ihn zeitnah mit einem relativ lang, ich glaube, der hatte noch 2 Jahre Vertrag, also heißt der Vertrag, und lief er dann auch nicht nur ein Jahr, also du hattest dann auch schon, also Frankfurt konnte dann eben auch nicht sagen, naja, dann warten wir eben noch ein Jahr, dann kommt der ablösefrei. Und dann bist du natürlich auch in einer Verhandlungsposition als Club. in dem Fall, ja, dann kann man eben auch mal für einen 18-Jährigen mal 11 Millionen generieren, ja. Und nein, also bei uns ist derzeit, glaube ich, kein Spieler, der auch nur ansatzweise in diese Größenordnung Ablösesummen reinstoßen könnte. Ich wüsste jetzt nicht wer, also mir fällt jetzt keiner ein, wo jetzt ein Bundesliga ist, glaube ich, bereit wäre, 11 Millionen zu zahlen. Also.
Ja, naja, und ich glaube, unser NLZ ist jetzt auch noch nicht auf dem, an der Ecke angekommen, dass halt Spieler mit diesem Potenzial auch wirklich dann noch, also so ehrlich muss man ja leider sein, dann halt auch noch in Magdeburg sind. Ne? Also vermutlich werden die dann, also lief das ja bisher irgendwie scheinbar immer dann in der C- oder B-Jugend halt dann schon den Verein wechseln. Aber mal gucken, also vielleicht haben wir das ja irgendwann doch nochmal. Ich merke jetzt bei mir gerade, dass ich das tatsächlich, also dass ich das irgendwie eigenartig finde, dass ich das cool finde. Also ich habe ja eigentlich mit diesem ganzen Kommerzgedöns ein großes Problem, aber ich merke gerade bei mir, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich wäre da schon, es gibt schon auch einen Teil von mir, der stolz wäre, wenn jetzt ein Magdeburger Spieler, der bei uns halt alles durchlaufen hat, dann tatsächlich irgendwie nach einer guten Saison für, weiß ich nicht, 10 plus Millionen in die große, weite Fußballwelt rausginge. Finde ich jetzt gerade ein absonderliches Gefühl, den muss ich mal irgendwie nachspüren. Aber ein bisschen stolz wäre das sicherlich schon.
Ja, es will doch immer jeder sein wie Freiburg, aber die machen es ja genau so.
Naja, richtig, ja, genau.
Es hörst doch immer, ja, Freiburg, Freiburg, egal wen, boah, Freiburg, Freiburg. Ja, und die machen es doch genau so. Hm. Ja.
Ja.
Haben eine gute Jugendarbeit, haben gutes Scouting auch, finden auch die Leute immer und schaffen es dann immer so alle 2-3 Jahre dann eben auch mal einen abzugeben für einen 2-Schellen-Millionen-Betrag. Und können sich dann eben auch für dieses Geld dann neue Spieler wiederholen. Ja. Also es ist so.
Genau. Ja.
Und in Zeiten von ablösefreien Wechseln seit dem Bosman-Urteil ist das. Muss das ein Stück weit auch so laufen für Vereine wie Nürnberg oder auch wie uns? Da musst du hinkommen.
Ja, genau.
Auf mittelfristige Sicht. Genau da musst du hinkommen. Mhm. Weil nur ablösefreie Spieler dann auch immer holen, in der Hoffnung, dass das funktioniert, oder immer nur Spieler holen aus der dritten, vierten Liga, wobei das dies Jahr schon besser geworden ist, das funktioniert auf Dauer auch nicht. Du kannst nicht immer hoffen, dass du das dann Marius Bülter findest. Das funktioniert nicht.
Stimmt, genau. Naja, zurück zu Nürnberg. Die haben also bisher 3 Spiele gemacht. Das Auftaktspiel verloren in Karlsruhe 2-3, dann einmal gegen Schalke, im Übrigen gewonnen, ein Sieg. und ein Unentschieden jetzt zuletzt in Darmstadt. Und interessant ist, das finde ich jedenfalls, dass Miroslav Klose dort Trainer ist. Und jetzt kennen aufmerksame Hörerinnen und Hörer natürlich auch deinen kleinen weichen Spot im Herzen für den SV Werder Bremen und so. Dementsprechend würde
so
ich...
So klein ist der gar nicht.
Ja, naja, ja, richtig. Deswegen dachte ich, also ich weiß nicht, also hast du Miro Kloses Trainerkarriere auch so ein bisschen verfolgt? Weil ich glaube, ja, ich lehne mich jetzt nicht so weit klar aus dem Fenster, wenn ich sagen würde, so ein Held deiner Jugend ist das schon, oder? So auch.
Natürlich. Miro Klose ist, glaube ich, schon, also ich glaube, jeder, der sich in Deutschland für Fußball interessiert und der auch schon, der noch keine, also der auch schon ein bisschen älter als 16 oder 18 ist, wird Miroslav Klose kennen. Und auch wenn sein Wechsel damals von Bremen nach München so ein bisschen mit Aussagen, die er vorher getroffen hat, dann ja, für eine große Missstimmung gesorgt haben, ist er ja trotzdem einfach ein cooler Typ. Und ich fand einfach da eine Aussage von ihm, warum er dann auch mit Fußball auch aufgehört hat, so in Richtung jüngerer Spieler, wo er gesagt hat, die haben mich halt blöd angeguckt, wenn ich dann als älterer Spieler mit angefasst habe und Bälle weggeschleppt habe oder Tore weggestellt habe. Denen waren halt die Frisuren und die Autos und die Farbe ihrer Schuhe wichtiger als das, was sie auf dem Platz zeigen. Ich finde, wenn dann solche Spiele, wenn dann Typen wie er sowas sagen, dann sollte man da mal genau hinhören, weil er ja wirklich auch da genau dafür steht, für dieses auch hart arbeiten. Der war jetzt, also du wirst nicht Nationalspieler, wenn du nicht auch ein gewisses Talent hast.
Ja, definitiv.
Aber ich glaube, Miroslav Klose ist ein Paradebeispiel dafür, dass man, wenn man sich auf der Position, auf der man spielt, und wenn man dann, er war ein überragender Kopfballspieler, und wenn man dann, und das trotz seiner Größe, ich meine, er ist 1,78 oder so und dann trotzdem ein überragendes Kopfballspiel. Und da sieht man eben, was durch viel und gutes Training möglich ist.
Mhm.
Und sich dann eben auch in eine Situation zu bringen, Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Ich glaube, er ist immer noch WM-Rekordtorschütze, wenn ich mich nicht täusche, mit 15 Treffern. Ein Tor mehr als ein gewisser Ronaldo, also nicht hier der portugiesische Gockel, sondern der richtige Ronaldo aus Brasilien. Und ja, also als Spieler war der einfach, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also ich habe ihn seine Spielweise immer gemocht. Und er hatte dann, ich finde auch, er hat einen interessanten Trainerweg auch gewählt. Das ist ja so dieses Modell, was ja auch in Italien viel gemacht wird. Er hat ja angefangen bei Bayern im Jugendbereich, hat dort auch seinen Trainerschein gemacht. Dann war er bei Bayern, ich glaube, in einer A- oder einer B-Jugend, das weiß ich jetzt nicht genau. Dann war er, glaube ich, ein Jahr Co-Trainer noch bei Bayern und ist dann nach Österreich gegangen. Da weiß ich jetzt nicht genau, wohin.
Alltag, glaube ich. Kann das sein?
Das kann sein, ja. Ich suche mir gerade. Ja, genau. Jetzt, ich habe es ja offen jetzt. Alltag, genau. Ja, da war er jetzt nicht so erfolgreich, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Also ich glaube, es ging vielen Trainern so. Also ich glaube, Antonio Conte zum Beispiel, der, als die Trainerlaufbahn begann, war auch nicht davon auszugehen, dass der mal so erfolgreich wird als Trainer. Also von daher, ich bin da bei Miroslav Klose echt gespannt, wo das hingeht. Bleibe auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt in Nürnberg so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich habe jetzt, ist einfach ein Gefühl, ich kann das jetzt gar nicht irgendwo an irgendeiner Sache festmachen. Mhm. Wird ihm aber natürlich wünschen, dass das für ihn nach funktioniert und dass er dann Nürnberg jetzt auch als Trainer dahingehend Erfolg hat, dass er da eben auch jetzt vielleicht auch ein bisschen länger Trainer bleiben kann. Ansonsten, ja, also das zur Person Miro Klose.
Ja, okay. Hast du Einblicke oder eine Idee, was der, oder vielleicht dir auch schon was anguckt, was der für Fußball spielen lässt? Also was uns was da erwartet in Nürnberg?
Auch nicht, ne? Leider gar nicht. Also da habe ich jetzt mit Nürnberg leider noch gar nichts mir angeguckt. Das wird tatsächlich, unser Spiel gegen Nürnberg wird tatsächlich das erste sein, wo ich auch mal bei Nürnberg ein bisschen genauer hingucken werde.
Mhm.
Ja.
Also auf jeden Fall kommen wir aber...
Auch keine Vorstellung, wie Miro Klose da spielen lässt von der Grundordnung her und so.
Na, auf jeden Fall können wir alle einigermaßen erleichtert aufatmen, dass ein gewisser Felix Lohkämper nicht mehr in Nürnberg spielt. ich möchte das aber nochmal kurz validiert haben, deswegen gucke ich das gerade rein. Ich glaube, der ist nach Mannheim gewechselt, oder?
Mhm. Ja, genau, nach Mannheim.
Genau.
Dafür spielt er jetzt ein gewisser Florian Pick.
Das ist richtig. Das ist korrekt, der hat auch schon eine Vorlage.
Den man in Magdeburg ja auch noch kennen könnte.
Eine Vorlage und ein Tor hat der gute Herr Pick. Mittlerweile auch 28, also auch irre, weil ich
Ja,
gedacht
krass,
habe,
ja.
der ist schon viel älter, aber halt erst 28. Ja, naja, und dann, also ich bitte dich, ja. Also es gab in der Elf Freunde, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich lese die Zeitschrift nicht mehr, aber gab es ja irgendwie diese Kategorie, oder war das beim Ballesterer? Fußballer mit Supernamen? Und ich meine,
Wen hast du denn jetzt entdeckt?
ja, Tim Handwerker, und der ist auch noch Verteidiger. Das
Ach
ist doch
so,
überragend.
okay.
So, also mit so einem Namen musst du, also eigentlich müsstest du Innenverteidiger sein und auch so die Marke Mike Franz.
Aber er spielt nicht.
Er ist verletzt, ja, leider.
Ah, ist verletzt. Ach so, okay. Ist
Ja,
verletzt, alles klar.
der hat einen Kreuzbandriss sogar tatsächlich, leider.
Oh, fällt ein bisschen länger aus.
Und kam vom FC Utrecht. Aber das ist doch geil. Also ich meine, wenn du Handwerker heißt, dann musst du Verteidiger werden, ist völlig klar. So, genau. Ja. Jani Serra, der Name sagt mir auch was. Wo?
Janis Serra, ja, der war doch, ich glaube, der war in Heidenheim eine Zeit, oder?
Er kam jetzt von
Nee, Heidenheim nicht,
Aarhus.
Kiel. Kiel.
Ah, okay.
Wir müssen den aus Kieler Zeiten kennen.
Das ist möglich, ja, auf jeden Fall.
Oder Bielefeld.
Ja.
Ich glaube, da haben, ja, aber Janis Serra sagt mir irgendwas, ja, der spielt jetzt auch
Na, bei
bei
Nürnberg.
Nürnberg, ja.
Richtig, genau. Ja, aber ansonsten tatsächlich, da sind wir wirklich beide ein bisschen dünn auf der Brust, was eben Spielweise und so weiter angeht. Werden wir dann
Ja.
sehen am Samstag.
Kann mich tatsächlich.
Am TV, aber wir gucken ja eh nur auf uns. Katsching. So, wir müssen Kerstin so ein bisschen einhegen, ne? Also du hast vier Phrasen, die ich hier offiziell verzeichnet habe, ich habe sieben und Kerstin hat 10. Aber
Ja,
ja.
ne, das Tempo gehe ich nicht mit, das kannst du vergessen.
Ja, ist schwierig, ne? Ist tatsächlich schwer.
Aber wenn man das so bei, wenn man jetzt mal beim Kicker guckt, ich habe jetzt mal beide Spiele offen, dann scheint es wohl wirklich so zu sein, dass Miro Klose tatsächlich so auf ein 4-2-3-1 von der Grundordnung her setzt. Ich gucke jetzt nochmal KSC. Ja, das sieht nach einem 4-2-3-1 so ein bisschen in der Grundordnung aus. Ja.
Ah,
Ja.
spannend. Spannend, was das Samstag gibt. Gucken wir mal. Was uns natürlich sofort zu der Frage bringt, wer denn eigentlich bei uns spielt. Also tatsächlich, das Lazarett wird ja schon groß. Ich meine, gut, wir haben auch einen großen Kader und so. Aber ja, natürlich trotzdem irgendwie nicht so cool, wenn du da halt nicht so aus dem Vollen schöpfen kannst. Und apropos Kader, ja. Also es gibt ja da schon so ein paar Spieler, wo ich mir auch so denke, Leute, echt schade so ein bisschen, ja. Also der Leipertz irgendwie muss ja offensichtlich angeschlagen gekommen sein, kommt ja so richtig gar nicht so richtig auf die Beine. Das gleiche gilt für Hercher, der doch irgendwie bei seiner Vorstellung oder so noch erzählt hat, ist alles wieder schick, alles wieder fit und so und doktort aber auch so an so ein paar Sachen rum. Das ist schade drum, ist echt schade. Kann man bloß hoffen, dass die da irgendwie dann demnächst auch wieder richtig eingreifen können. Genau, ich habe jetzt nochmal hier bei uns geguckt, Sperren und Verletzungen ist halt klar, ne? Also Bockhorn ist logisch, Kreuzbandriss fällt aus. Maruschic, ja, ach so, das ist interessant. Bei transfermarkt.de wird jetzt hier ein Bänderriss angegeben und Ausfallzeit bis voraussichtlich 6.10.2024. Keine Ahnung, wo die Info her haben, aber das steht jetzt hier. Genau, und Leipertz ist wohl noch verletzt und ja, Barış Artık auch klar. Genau, ansonsten scheinen erstmal alle mitmachen zu können. Also, tja, landen wir wahrscheinlich wieder bei einer ziemlich ähnlichen Elf, ne? Tobi Müller wird nicht Innenverteidigung spielen, sondern Jean Hugonet wird das machen. Musonda vielleicht wieder links, Heber Hugonet in der Mitte, rechts Elhan Kouri wahrscheinlich.
Nee,
Nee?
ich denke, das wird gespielt wie jetzt gegen Schalke. Elan Kuri links und Musanda rechts.
Ja, okay, er ist jetzt erstmal nominell, also okay, ist jetzt für die Aufstellung wichtig, aber nominell erstmal, also namenmäßig erstmal Wurst.
Ja, das ist egal, das stimmt, ja.
Genau, ja, und dann davor Matthiesen, und dann würde ich auch wieder vermuten, weil bei Krimpicki weiß ich halt immer nicht so genau, also so, woran ich da bei ihm so richtig bin. Also ich hatte jetzt hier immer noch auf dem Zettel Matthiesen, Elzein und Gnaka im Mittelfeld, aber natürlich, naja, wenn Elzein jetzt wieder links außen ran muss, Bocu, aber Bocu ist ja nicht mehr verletzt, also scheinbar jedenfalls, da würde ich schon Bocu, Kars und, ja, weiß ich nicht, irgendwie einen noch auf rechts einfügen und eigentlich bei diesem Matthiesen, Elzein und Gnaka im Mittelfeld bleiben, oder? Weil da war Elzein besser als auf links vorne, fand ich ihn so.
Ja, aber ich, also auch wenn man gegen Schalke das 1-0 so ein bisschen mit einleitet, ich würde tatsächlich Krempicki an der Startelf sehen, anstelle von Elzein, weil
Okay.
der hat mich jetzt die letzten, also ich fand den letzten zwei Spiele
Okay.
nicht so pralle. Also da waren, das das, was man so lesen konnte, Vorschusslorbeeren, hat er jetzt für mich noch nicht so erfüllen können, ganz im Gegenteil.
Okay.
Aber wie gesagt, das ist auch keine, ja, also nicht falsch verstehen wieder. Es ist halt auch die Frage, ob man einem Spieler, der aus der dritten Liga vom FC Sandhausen kommt, ob der jetzt schon hier eine tragende Rolle einnehmen muss, kann, soll. Das ist halt auch die Frage, ob das Sinn macht. Von daher werde ich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, bin ich vielleicht auch ein bisschen ungerecht, was das angeht. Trotzdem würde ich tatsächlich mit Krempicki anfangen und Elsain draußen lassen. Ja, und links dann, wie du schon gesagt hast, mit wenn er jetzt fit ist, mit Burcu anfangen, zentral Kars. Und rechts tatsächlich würde ich mit Teixeira anfangen wollen.
Ja, okay, alles klar. Ja, der hatte ja irgendwie mit einer Zahnsache, war er jetzt, glaube ich, draußen. Dürfte dann aber wieder zur Verfügung stehen, habe ich ein gutes Gefühl mit. Dann machen wir das, nehmen wir das so. Genau. Also Reimer, Musonda, Heber, Ugoné, Elhan Kouri, Matthiesen, Krempicki, Gnaka, Burcu, Kars und Teixeira. So, dann brauche ich einen Ergebnistipp von dir.
In Nürnberg. Ja, ich denke, mit den wenigen Toren, das werden wir beibehalten. 1-1.
Habe ich auch auf dem Zettel. Von Kerstin habe ich jetzt keinen Tipp bekommen, aber 1-1 würde ich auch vermuten. Und könnte mit einem Punkt in Nürnberg, also jetzt vorm Spiel, ohne es logischerweise gesehen zu haben, könnte ich da ganz gut leben, ehrlich gesagt. So, hielte es aber auch nicht für unplausibel, wenn wir da die erste Niederlage kassieren. Aber
Bei Nürnberg spielt ja auch noch ein gewisser Justwahn.
Das ist richtig, das habe ich vorhin auch gesehen.
Oh.
Okay, was muss man über den wissen? Was muss man über den wissen?
Ja, ich fand den in seiner Paderborner Zeit in der zweiten Liga, fand ich den schon gut. Also war schon ein guter Zweitligaspieler in Paderborn.
Okay.
Wenn das der ist. Julian Lustwan, ja, das ist er, genau.
Ja.
Der hat in Paderborn gespielt, ja. Und da fand ich den eigentlich. Nee, hat der in Paderborn gespielt? Ich weiß es ja auch nicht.
Ja, wir können es rausfinden, indem wir draufklicken. Warte.
Doch, na klar, ja, na klar. Das wusste ich doch. Ja, dann hat er. Ja, genau. Der war 3 Jahre beim SCP und da fand ich ihn eigentlich ziemlich gut. Ist dann nach Hoffenheim gegangen. Ja, gut, da kam man dann nicht so zum Zug. Ja. Also ich finde, für die zweite Liga, wenn der fit ist und wenn der, dann ist der Justwan ein richtig guter Spieler.
Mhm.
Wenn er da an seine Zeit in Paderborn anknüpfen kann, dann kann der Nürnberg sicherlich helfen.
Ja, naja, wir werden es, wie gesagt, wir werden Zeuge sein können, zumindest am TV, was das betrifft. Und dann sprechen wir nächste Woche drüber. Das wäre Nürnberg soweit erstmal vom Rahmen her. Und ich würde dann jetzt ins sonstige Segment reinstolpern wollen, eigentlich.
Dann mach das.
Höre keine Einwände.
Wer bin ich, dir zu widersprechen?
Das ist natürlich wahr. So, möchte ich mich erstmal bei Christoph bedanken, der nämlich in unsere Unterstützerin und Unterstützer-Community dazugestoßen ist. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, und dann müssen wir leider hier wieder einen Todesfall vermelden. Christoph Daum hatten wir, glaube ich, schon.
Nee, Daum hatten wir noch nicht. Das war erst am Montag.
Ja, Daum und Eriksson, Sven-Göran Eriksson haben.
Daum war, glaube ich, Sonntag und Eriksson Montag.
Genau, also da.
Wobei das bei Eriksson war das ja.
Ja, das war mit An. Also war.
Da war es ja mit Ansage.
Genau.
Wenn man so sagen kann. Er hatte ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass es zu Ende geht. Ich glaube, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eh so eine scheiße Geschichte. Ja, bei Daum war ich jetzt auch ein bisschen. Ich meine, man wusste das ja, dass er Lungenkrebs hatte.
Und
dass das dann aber dann jetzt doch so schnell ging mit 70.
Ja.
Ja, Krebs ist halt ein Hurensohn, ne?
Ja, absolut, ja. Ein Riesenarschloch, muss man echt tatsächlich so sagen. Und aber halt eigentlich auch krass, was sich da sozusagen im Fußballhimmel jetzt inzwischen alles irgendwie versammelt, ja. Und am Stammtisch Platz nimmt so. Also, das ist ja schon echt, echt krass. Irgendwer schrieb bei Discord auch, das häuft sich jetzt gerade wieder so ein bisschen. Also bei Achim Streich damals war das ja auch ein bisschen ähnlich, dass da einige nacheinander kamen. Also genau, naja. So, haben wir das auf jeden Fall thematisiert. Mir fällt das echt immer schwer, das so ein bisschen so irgendwie anzusprechen. Aber ja, gehört halt eben auch zum Leben, ja, letzten Endes. Ja, was hast denn du noch an Themen? Ich habe eine kurze Sache und dann eigentlich was Lustiges, was ich ganz zum Ende machen wollen würde. Hast du noch ein sonstiges Thema mitgebracht, was dir unterkam? So.
Nee, muss man jetzt auch nicht künstlich irgendwie was suchen. Nee,
genau.
Fällt mir jetzt nichts ein. Nee.
Na, dann bleib ich thematisch mal beim Thema Krebs, auch wenn es kein schönes Thema ist. Aber das ist nämlich der Wunsch unserer Podcast-Partin, der Andrea, an der Stelle. Sie hat uns gebeten, nochmal Werbung zu machen für eine Aktion des Magdeburger Förderkreises Krebskranker Kinder e.V. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne und werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Dann in den Shownotes, da gibt es nämlich eine Spendenaktion dieses Magdeburger Förderkreises Krebskranker Kinder. Und zwar kann man Kronkorken sammeln. Ich glaube, wenn ich den Flyer richtig verstanden habe, läuft die Aktion schon eine Weile und wird dann im Dezember, glaube ich, ihren Abschluss finden. Ich werde euch diesen Aktionsflyer auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr da auch mal draufklickt und mal reinschaut. Also man kann Kronkorken sammeln für den guten Zweck und die dann im Dezember an zwei Sammelstellen abgeben. Eine ist in Magdeburg und eine ist in Schönebeck, meine ich. Müsste jetzt nochmal auf den Flyer gucken. Wisst ihr was? Ich mache das live. Mache ich direkt nochmal. Damit ich hier nicht ganz so viel Blödsinn erzähle in einer Sache, die ja dann auch wirklich wichtig ist. Genau. Also aus Müll Geld machen, das geht. Sammle metallische Kronkorken und fülle unsere bereitgestellten Container vom 9. bis 13. Dezember 2024. Und zwar einmal in der Gröperstraße in Magdeburg und im Burgwall. In Schönebeck, wie gesagt, die Infos findet ihr alle in den Shownotes und dafür machen wir natürlich hier sehr, sehr gerne Werbung für die gute Sache und wäre schon schön, wenn der eine oder die andere sich da noch mit dran beteiligt. Genau.
Ja, gut, wenn wir da schon mal dabei sind, dann kann man ja auch sicherlich nochmal das Thema DKMS ansprechen.
Dann macht das gerne.
Naja, also ist jetzt, wird, denke ich mal, auch vielleicht jeder kennen, das Thema DKMS, Deutsche Knochenmarkspender-Datei. Wir haben das damals über einen Arbeitgeber gemacht, hat der die DKMS angefragt. Da haben wir das damals, haben sich damals bei uns, ich glaube, an die 100 Leute registriert. Kann man da recht einfach machen, wenn wir schon beim Thema Krebs sind. Dann über das Stäbchen rein Spender sein, ist wirklich ganz easy. Kann man, glaube ich, ganz einfach machen und ja, vielleicht hilft es auch irgendwann mal.
Genau. Ja, ich bin da auch registriert. Habe da jetzt jüngst auch nochmal eine Mail wieder bekommen, um mal zu gucken, ob die Kontaktdaten auch aktuell sind. Also das kann ich dann vielleicht da noch antragen für all diejenigen, die dort schon in der Spenderdatei registriert sind. Schaut bitte, dass eure Kontaktdaten aktuell sind, weil wenn sozusagen euer Knochenmark gebraucht wird, muss es dann auch ordentlich schnell gehen und die Leute müssen euch kontaktieren können. Genau. Ja, auf jeden Fall auch eine gute und wichtige Sache, die Leuten wirklich, wirklich dolle helfen kann. So, okay, jetzt haben wir so ein bisschen so die schwierigen Themen im sonstigen Segment abgehandelt.
Jetzt können wir nochmal lustig werden. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, naja, ich hatte erst überlegt, ob ich das in unserer WhatsApp-Gruppe schon mal poste, damit du dich darauf vorbereiten kannst und habe mich dann aber aktiv dagegen entschieden. Weil ich
du bist ein Uhrensohn.
Ich weiß. Ja. Tick-Tack und so. Pass auf, Thomas. Wenn du an den FCM denkst, ja?
Oh Gott.
An welches Tier denkst du als erstes?
Was?
Ja, du hast, ja, genau. Also ich löse nachher auch nochmal auf, ne? Aber wenn der FCM ein Tier wäre, welches wäre er? Und ich meine damit jetzt nicht sozusagen, also ein bisschen zynisch, sarkastisch, ironisch, so aktuelle sozusagen
Darstellung. Also, alles gut.
So, sondern wenn du, wenn der FCM ein Tier wäre. Welches wäre das? Oder ein Wappentier haben müsste oder sowas, keine Ahnung. Ja? Also welches Tier repräsentiert unseren Verein? Alle anderen, also du musst das jetzt auch nicht unbedingt gleich beantworten. Es hätte jetzt sein können, dass du sofort sagst, Bär oder so. Mich beschäftigt das auch. Also ich denke da auch schon den ganzen Tag drüber nach, welches Tier das sein kann. Wir nehmen Vorschläge entgegen. Also schreibt uns gerne, was ihr glaubt, welches Tier der FCM wäre. Oder wie gesagt, wenn ihr an den FCM denkt, welches Tier kommt euch als allererstes in den Sinn? So. Ist nicht so einfach. Ist tatsächlich nicht so einfach.
Ich suche immer noch. Kann man da nicht eine KI fragen?
Das kann man bestimmt machen. Soll ich das mal machen? Ich mach das mal. Warte mal. Ist jetzt nicht so, dass ich hier. Warte mal. Vielleicht kriege ich das schnell hin in der Zwischenzeit. Warte. Hier.
Ja. Wir hatten ja mal ein FCM-Maskottchen. Dann würde ich sagen, der FCM wäre ein Luchs.
Ja, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Also das ist sozusagen auch der Anlass. Also bei Magdeburg Blau-Weiß gab es einen Text zum Thema Maskottchen und da wurde dann auch wohltuenderweise nochmal erklärt, dass der FCM also kein Maskottchen haben wird, dass der Verein da wohl recht klar sei. Wobei, naja, also wenn das irgendwo Geld ausspuckt, dann wird das auch ein Maskottchen geben beim FCM irgendwann mal. Genau, aber also vor dem Hintergrund habe ich mich dann gefragt, okay, also offensichtlich gab es mal diesen Fuchs Anfang der 2000er Jahre und zum Glück auch nicht so doll lange. Luchs. Lux?
Lux.
Lux oder Fuchs?
Lux.
Lux, okay.
Lux.
Also in dem Text war bin ich mir ziemlich sicher vom Fuchs die Rede, aber dann war vielleicht auch der Text nicht richtig, das kann auch sein. Ist aber auch egal. Genau. Genau, und in dem Zusammenhang habe ich mich dann halt gefragt, okay, jetzt mal jetzt den Fall, man würde jetzt wieder so ein Maskottchen auflegen mit einem Tier, welches wäre es dann? Ich bin jetzt hier bei ChatGPT, ich frage mal, welches. Nee, warte mal, wie muss man das denn fragen? Na, wie ich dich gerade gefragt habe, ne? Wenn der erste
Genau.
FC Magdeburg ein Tier wäre,
Ach du Scheiße.
welches wäre das? Welches wäre es? Fragezeichen, Enter. So. Oh, okay.
Aha.
Okay, ist interessant. Ich lese mal vor, ja? Also, wenn der erste FC Magdeburg ein Tier wäre, könnte man ihn mit einem Löwen vergleichen. Das ist natürlich billig, ne? Weil Löwe ist irgendwie, kommt einem sofort. Also, aber könnte man ihn mit einem Löwen vergleichen? Der Löwe ist ein Symbol für Stärke, Mut und Stolz. Eigenschaften, die auch der Verein verkörpert. Zudem ist der Löwe ein Kämpfer und zeigt eine beeindruckende Präsenz, ähnlich wie der erste FC Magdeburg in der Fußballwelt. Besonders im Kontext seiner leidenschaftlichen Fans und seiner Geschichte, einschließlich des Europapokalsieges 1974. Der Löwe steht auch für Loyalität und Zusammenhalt, was gut zur starken Fangemeinschaft des Vereins passt. So, das sagt ChatGPT. Wie gesagt, E-Mail-Postfächer sind offen. Ich bin sehr gespannt und Discord auch. Jetzt nicht, weil ich da ein Maskottchen dabei formulieren möchte, sondern weil mich das einfach wirklich interessiert. Mit welchem Tier assoziiert ihr eigentlich unseren Verein? Genau.
Das war jetzt das Lustige oder kommt das jetzt noch?
Ich fand das recht lustig. Aber
Ach
das war
so,
das, das war
okay,
das.
gut.
Also, ja,
Okay, gut.
genau. Ich hatte
Ja,
Spaß
herzliche
dabei.
Nacht.
Ja, genau. Ja, nein, du bist ja heute eh wieder sozusagen ein Quell stetiger Freude und Lacher und Karlauer. Insofern, genau. Ist das alles gut? Ist auch alles gut. Ist okay. Genau. Nee, das war lustig. Also das Lustige. Ich hätte sonst nichts weiter. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass du gleich einen Witz erzählst. So.
Ja, nee.
Heute nicht. Gut.
Naja, nee, doch, schon, aber nee.
Okay, ist heute nicht so der Tag, ne? So. Kann
Auch
ich,
ein
also.
Tag für schwarzen Humor ist bei mir immer, aber nee.
Genau. Na gut, dann ist das so. Dann machen wir jetzt hier, ja, trudeln wir aus. Sprechen uns nächste Woche dann hier wieder. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja dann dabei auch wieder zuhören. Dann hoffentlich auch wieder zu dritt. Dann sprechen wir über Nürnberg und dann kommt doch auch schon der FC, oder? Also das Auswärtsspiel in
Nee,
Köln.
dann ist erstmal Länderspielpause.
Ach so. Oh,
Und
okay.
dann kommt der FC.
Ach je, okay.
Also dann fahren wir dahin.
Genau. Also dann kommt sozusagen der Spieltag, wo wir gegen den FC spielen. Richtig, genau. Ah ja, okay. Ah ja. Ja, okay. Das heißt also, das ist ja auch auf anderer Ebene podcast-technisch hier noch interessant, weil dann ja auch interessante Wochen anstehen. Aber das ist später. Gut, okay, alles klar. Dann ist das so. Dann werden wir also nächste Woche nur Nürnberg besprechen und mal gucken, was wir sonst noch so anstellen. Genau. Und
Nuremberg.
Nürnberg, genau. War eine schöne Auswärtsfahrt vor 2 Jahren, als wir da waren. War cool.
Das stimmt.
Ich beantrage
Stimmt,
übrigens, ich.
es war denn früh, wo wir dann nur unterwegs waren, etwas frisch. Aber ansonsten war alles gut.
Das stimmt. Und erstaunlicherweise, also es war schon auch erstaunlich, wie früh Leute nach bestimmten Nächten aufstehen können. Aber okay, Respekt an der Stelle. Genau. Ja, wir hatten ja eigentlich einen recht lustigen Abend. Und
Ja, das stimmt.
so, und trotzdem haben wir uns dann im Frühstücksraum eingefunden und dann noch ein bisschen Kultur gemacht. Also insofern ist das doch ehrenwert, sozusagen.
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das ist mir. Na gut. Nee, egal, jetzt wird's intern. An der Stelle. An der Stelle.
Aber ich hab nichts getrunken. Aber ich weiß, ich habe das tatsächlich nicht mehr. Das musst du mir gleich nochmal erzählen.
Ja, kann ich dir gleich off the record, kann ich dich da nochmal kurz ins Bild setzen. Und dann kann ich dir auch erzählen, welches Auswärtsspiel ich beantragen würde für den Fanclub als diesjährige gemeinsame Fahrt, die wir auf jeden Fall alle zusammen machen müssen. Aber das können wir gleich machen. Ja, dann machen wir jetzt hier Schluss. Und wie gesagt, würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn der Club in Nürnberg mindestens einen Punkt holt, aber das besprechen wir dann alles. In diesem Sinne, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Offiziell, inoffiziell sprechen wir ja gleich nochmal. Und dann, ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Wünsche ich dir auch. Du wirst ja sicherlich auch vorm TV gucken.
Ja.
Ja, ich auch, weil wir haben Schirke-Wochenende.
Ah, okay. Aber du guckst, ja. Also wir können da,
Ja,
also
ich werde es
okay,
gucken, ja.
so. Jetzt aber wirklich. Reinhauen.
Tschüss!
Niemand kann uns aufhalten! Die ganze